Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike Magazins. Wir machen heute mal ein bisschen Urlaubsplanung und zwar mit dem Rennrad und unser Motto lautet gewissermaßen, der Weg ist das Ziel. Es geht ums Thema Bikepacking, also sprich mit dem Rad schon die Reise antreten und gar nicht erst mit Flugzeug, Auto, Bahn, was auch immer, erst irgendwo hinfahren. Und dazu habe ich, Erik Gutglück, mir heute zwei Gäste eingeladen, die vom Bikepacking doch noch ein bisschen mehr verstehen als ich. Und zwar Anne und Mario Dorn. Hallo ihr beiden.
Ja, hallo. Ja, hallo.
Vielen Dank für die Einladung. Das hat uns ganz besonders gefreut, denn wir hören den Podcast selbst. Und ja, jetzt sitzen wir hier und können uns unterhalten. Also insofern ist die Freude groß.
Sehr gut, dann hoffen wir doch, dass wir die Freude auch durch die Folge durchgerettet kriegen.
Das transportieren wir bis zum Ende.
Sehr gut, das ist doch mal eine Vorgabe. Vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die euch nicht kennen, ihr beide habt einen YouTube-Kanal, auf dem ihr von euren Bikepacking-Reisen berichtet.
Ja, genau.
Ja,
das ist richtig.
Genau. Ich habe es gerade schon mal so ein bisschen anklingen lassen, Bikepacking, also es geht quasi darum, das Fahrrad als Verkehrsmittel mit in den Urlaub zu nehmen. Ist das eigentlich schon Bikepacking durcherklärt oder wie würdet ihr das jemandem erklären, der mit den Begriffen jetzt vielleicht nichts anfangen kann?
Ja, ich mache da eigentlich die Unterscheidung zwischen Bikepacking und Biketouring. Also Biketouring ist für mich das, was es schon seit Jahrzehnten gibt. Das macht man mit dem Trekkingrad, das hat Gepäckträger und daran kann ich Gepäckträgertaschen machen, vielleicht hinten noch eine Rolle drauf oder es hat auch einen Frontloader und dann kann ich noch vorne Taschen dran machen. Das ist für mich so das Bike-Touring und da lädt man sein Fahrrad gerne mal mit 20 Kilo oder mehr. Und Bike-Packing macht man für mich mit einem sportiven Rad, dazu zähle ich das Rennrad, das Gravelbike und das Mountainbike. Das sind ja alles Räder, die nicht dazu gemacht sind, Taschen zu transportieren. Also eigentlich kann ich damit nicht auf Reisen gehen. Mhm. Jetzt gibt's aber seit ein paar Jahren ja Bikepacking-Taschen auf dem Markt. Vorher hat es vielleicht auch schon einzelne Personen gegeben, die sich da Taschen genäht haben. Aber davon hat dann nicht die breite Masse profitiert. Ne? Und eben mit diesen Bikepacking-Taschen, die man durch Riemen und Klettverschlüsse am Rahmen, am Sattel oder am Lenker befestigen kann, ist es jetzt halt auch möglich, mit sportiven Rädern auf Reisen zu gehen. Ne? Mhm. Und man das Motto da ist halt auch, möglichst leicht unterwegs zu sein, also weniger ist mehr. Und da hatten wir zum Beispiel mal im letzten Jahr auf der Route Grand Alp eine ganz nette Begegnung. Am zweiten Tag im Hotel haben wir Motorradfahrer getroffen, die Reise mit dem Motorrad gemacht haben, wir halt mit dem Fahrrad. Mhm. Und wir hatten da uns dann unterhalten, aber die Fahrräder von uns waren schon weggepackt. Und am nächsten Tag, also die haben unsere Räder halt nicht gesehen. Und am nächsten Tag haben wir uns dann oben auf dem Comme des Roselors getroffen. Und dann sehen sie halt unsere Räder und fragen, ja, und das Gepäck lasst ihr euch immer vortransportieren ins nächste Hotel? Nee, machen wir nicht, ja. Also solche Fragen dann zu beantworten, macht schon Spaß.
Also sie wussten gar nicht, dass ihr mit so wenig quasi auskommt, was man da eben an so ein paar Taschen mitnehmen kann.
Ja, genau, ja. Das konnten die sich nicht vorstellen, ja.
Anne, was ist für dich die Faszination am Bikepacking? Warum ist das für dich die beste Art, Urlaub zu machen? Oder ist es überhaupt die beste Art, Urlaub zu machen?
Ja, eindeutig. Also für uns kann ich das auf jeden Fall bejahen. Es ist einfach total schön, wenn man super lange Strecken einfach zurücklegen kann. Also gerade im Vergleich zum Wandern ist es natürlich schon so, dass man sehr viel mehr Kilometer am Tag machen kann. Und man ist den ganzen Tag draußen. Man sieht ständig was Neues. Und wir haben beide relativ anstrengende Berufe. Und das ist die beste Möglichkeit, einfach super schnell abzuschalten. Und man konzentriert sich so ein bisschen oder reduziert sich auf das Wesentliche, also Fahrradfahren, Essen, Schlafplatz und das ist einfach unglaublich erholsam. Also ist für uns richtig, richtig schön. Und ja, ich bin ganz viel mit Mario alleine. Das ist auch, das genieße ich auch.
Ja, ich auch. Und die einfachen Dinge werden wichtig. Ja, du bist halt voll in diesem Fahrradfahrmodus und alles andere ist vergessen. Ja? Und
Ja. Das hier und man macht auch Sport. Also man bewegt sich einfach auch. Also ich finde auch, das ist irgendwie immer ein schönes Gefühl. Man ist so körperlich positiv erschöpft irgendwie am Tagesende. Also es ist einfach schön.
Ja. War denn eigentlich meine Definition von Bikepacking auch deine? Oder hast du da noch eine andere Sichtweise drauf?
Nee, ich fand, du hast es eigentlich ganz gut zusammengefasst. Also für mich ist es quasi auch dieses Taschen ans Rad machen, an ein Rad, was eigentlich nicht dafür gedacht ist. Und quasi dann aus der Tasche quasi leben und alles dabei haben, eben nicht sich irgendwas, es gibt ja auch Anbieter, die dir das Gepäck dann zum nächsten Hotel transportieren, sondern es dann wirklich eben alles am Rad zu haben. Ich habe da selber auch schon leichte Erfahrungen gemacht. Ich war mit meinem Kollegen Moritz mal 3 Tage im Schwarzwald unterwegs, mit dem Rennrad tatsächlich.
Ja.
Und das war schon für mich, der eher immer so Training- und Wettkampforientiert Rennrad fährt, war das schon auch mal irgendwie ein anderes Erlebnis. Einfach nur, ja, wir fahren halt 100 Kilometer mit 2000 Höhenmetern und da ist unser Hotel und da müssen wir hinkommen. Und man hat das so quasi 3 Tage in Folge gemacht. Das war schon eine Erinnerung, die so aus den Tausenden von Kilometern, die man in seinem Leben schon gefahren ist, irgendwie doch so bleibt und raussticht.
Ja, ja. Ja, man kommt dann aus dem Rennmodus raus, eher so in den Reisemodus, ne? Und hat natürlich dann auch bei solchen Distanzen, wie du sie gerade beschrieben hast, mit 100 Kilometern und 2000 Höhenmetern, was wir ja auch machen, hat man ja auch genug vor der Brust, 3 Tage nacheinander, ne? Da ist es auch nicht so ganz angebracht, dann Vollgas die ganze Zeit zu geben, ne? Das kannst du wahrscheinlich dann mit Gepäck auch schlecht durchhalten.
Ja, auf jeden Fall. Macht ihr eigentlich überhaupt noch so klassischen Urlaub? Also irgendwo hinfliegen, sich an den Strand legen, Fahrrad bleibt zu Hause. Anne schüttelt schon den Kopf.
Ja, genau. Nee, das ist bei uns irgendwie gar nicht drin irgendwie oder gar nicht vorstellbar, weil das einfach so so gerade zu uns gehört. Irgendwie, das ist auch immer mit großer Vorfreude schon geplant. Und deswegen klassischer Urlaub ist das für uns eigentlich momentan, würde ich sagen. Und vielleicht verändert sich das nochmal, aber momentan gehört das Fahrrad definitiv immer dazu.
Ja, ich hatte ja, als ich hergezogen bin und Anne dann kennengelernt habe, den festen Plan, dann Radreisen zu machen. Ich habe dir das auch schon ziemlich früh erzählt und 3 Wochen, nachdem wir uns kennengelernt haben, haben wir dann auch schon die erste Radreise gemacht. 3 Nächte nacheinander im Zelt. Ja. Okay. Und da lernt man schnell, ob man sich versteht oder nicht.
Hat ja anscheinend jetzt nicht zum Nachteil gereicht.
Ja, ja, also das Fahrradfahren und das Radreisen, das gehört auf jeden Fall zu uns. Ja. Das ist fester Bestandteil der Beziehung auch, der Ehe mittlerweile.
Ich wollte gerade sagen, weil in einem eurer YouTube-Videos erfährt man, dass ihr euch auch auf einer Radreise dann auch verlobt habt. Also es zieht sich wirklich bei euch durchs Leben.
Ja. Das stimmt, ja.
Das stimmt, ja.
Das heißt also, Mario, du warst derjenige, der das Ganze angeschleppt hat mit dem Bikepacking. könnt ihr mal so Highlights machen? Was waren so eure imposantesten Reisen, die spannendsten Gegenden, wo ihr schon wart, die krassesten Touren, die ihr unternommen habt? Was sind so die Eckpfeiler?
Ja, ich könnte jetzt vielleicht die Reisen nennen. Wir können aber vielleicht damit anfangen, wie wir erstmal da hingekommen sind. Ne? Das habe ich so eigentlich auch noch nie erzählt auf meinem YouTube-Kanal. Habe mir das so gedanklich mal ein bisschen hier niedergeschrieben und sortiert. Also ich kam dadurch, also Bikepacking haben wir ab 2022 gemacht mit sportiven Rädern, aber davor gab es noch eine andere Zeit. Ich habe mich damals inspirieren lassen, so das war so 2016 bis 2019. Da habe ich Radreisevideos auf YouTube von anderen Leuten gesehen und war halt einfach begeistert davon, einfach das Gefühl, ja, mit dem Fahrrad direkt in der Natur unterwegs zu sein und die Gegenden zu erkunden, das hat mich fasziniert. Und ich selbst konnte da nicht Urlaub nehmen oder nur wenig Urlaub nehmen, weil ich neben meinem Beruf in Stuttgart da 2 Berufsexamen angestrebt habe, wofür man Urlaub ansparen musste, damit man dann 4 Monate vor der Prüfung komplett frei hatte, nicht mehr arbeiten musste und nur noch lernen konnte für die Prüfung, um's dann zu bestehen. So, das war so die Zeit. Ja? Also ich selbst konnte keinen Urlaub nehmen, habe aber diese Videos gesehen und wollte das dann irgendwann auch machen. Ja, dann habe ich das 2016 das erste Examen zum Steuerberater bestanden, dann 2019 das zum Wirtschaftsprüfer nicht bestanden und dann habe ich halt mich entschieden, aus der Branche rauszugehen und bin dann hier in die Gegend Bergstraße und Heidelberg gezogen. Mhm. Und dann haben wir uns kennengelernt und dann konnte ich also Urlaub machen. Und ja, dann ging es darum, sich ein Fahrrad zuzulegen. Und ich hatte halt in den 8 Jahren, die ich in Stuttgart so gewohnt habe, bin ich nie Fahrrad gefahren. Ich hatte nicht mal eins. Und dann habe ich zum E-Bike gegriffen. Da haben mich meine Eltern so ein bisschen zuverleitet. Aus heutiger Sicht wäre ich am besten direkt beim Rennrad gelandet. Aber okay. So war über diesen Umweg sind wir dann zum Fahrradfahren gekommen. Ja, und dann haben wir die ersten 2 Jahre mit dem E-Bike, mit 20 Kilo Gepäck und allen möglichen Taschen erstmal flache Radreisen an Flussradwegen gemacht. Mhm. Hatten alles dabei, Zelt, Campingkocher, Campingstühle und so weiter, 20 Kilo Gepäck. Ja.
Oh Gott.
Und genau, das gibt's dann eben auch auf meinem YouTube-Kanal zu sehen. Mhm. Und dann gab's, dann bin ich aber zu Anne gezogen, in die Wohnung hier. Und das ist also Bergstraße und es geht hier schon hoch in den Odenwald. Und du musst dir das so vorstellen, wenn wir auf dem Balkon sitzen, haben wir unten die Straße, die hochführt in den Odenwald. Und samstags im Minutentakt fahren hier die Rennradfahrer halt hoch. Ja? Und dann sehe ich das. Hab dann nach 2 Jahren mittlerweile auch ein bisschen Ahnung von Fahrradfahren und dachte, okay, das willst du eigentlich auch machen, also sportiv Fahrradfahren. Ja. Und so. Genau, dann habe ich mich halt immer mehr erstmal fürs Gravelbike interessiert. Hab da dann auch YouTube-Videos und Podcasts gehört und hab das Anne erzählt. Und Anne war erstmal gar nicht so davon.
Nee, das war wirklich voll der Schock, weil wir waren gerade so richtig voll optimiert mit unseren E-Bikes irgendwie. Wir hatten gefühlt sämtliche Taschen, hatten uns da voll organisiert und irgendwie, ja, wie gesagt, wir waren einfach mega eingespielt und dann kommt der und sagt, ah ja, er möchte jetzt Gravelbike fahren. Und irgendwie der Gedanke, das fand ich am Anfang ganz, ganz schrecklich und war da auch, glaube ich, einfach eifersüchtig, weil ich es mir selber nicht so zugetraut hatte oder auch so Rennradlenker, das war für mich irgendwie never ever fahre ich so ein Fahrrad. Also ich hatte davor auch lange kein Fahrrad, hatte dann das E-Bike, hatte, wir haben uns da ja, wie gesagt, so ein bisschen dann eingespielt, es war gar kein Problem, auch sportlich natürlich. Sind es ja schon Welten, also Höhenmeter mit Antrieb zu fahren oder ohne. Und ja, dann hat es bei mir schon relativ lange auch gedauert. Und das erste Mal, dass ich mich damit dann richtig so ein bisschen befasst hatte, war, dass Mario mir mal sein Wunschfahrrad mal gezeigt hat und ich dann mit ihm in den Laden gegangen bin und auch eine Probefahrt gemacht hat. Und der Mario hat dann von mir ein Foto gemacht. Und das habe ich mir im Nachgang mal angeschaut und irgendwie, das sah halt schon sportiv aus. Also und es hat mir irgendwie gefallen. Aus, sieht, ja. Also und das war voll cool und eigentlich auch mit dem Lenker, das war auch gar nicht so schlimm, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und ja, und dann habe ich mir da einfach auch mich drauf eingelassen, weil, also was ich mir gar nicht vorstellen konnte, ist, dass ich mit dem E-Bike weiterfahre und Mario mit einem sportiven Fahrrad. Also irgendwie ging bei mir irgendwie nicht in den Kopf und und so kamen wir dann plötzlich dann zu ganz anderen Rädern und ja, damit verbunden natürlich auch eine Veränderung, was das Gepäck angeht.
Ja, klar. Und dann hatten wir also dann beide Gravelbikes und haben dann auch direkt Radreisen damit gemacht, Bikepacking-Taschen gekauft, haben das Gepäck optimiert von 20 Kilo runter auf 10 Kilo, ja, haben also teilweise Gepäck optimiert, zum Beispiel einen Schlafsack mit einem geringeren Packmaß genommen oder auch Sachen aussortiert, zum Beispiel wie die Küche, die wir bisher dabei hatten oder Campingstühle, alles raus. Mhm. Ja, und dann waren wir halt am Anfang der Meinung, okay, mit einem Gravelbike muss ich jetzt 100% Gravel fahren. Mhm. Ja, also wenn ich mal einen Nachmittag im Gravel fahre, ist das ja alles gut und schön, aber im Reisemodus eine Woche, jeden Tag 100 Kilometer, 2000 Höhenmeter, das ist auf Dauer halt manchmal richtig übel und das geht dann auf die Stimmung, wenn du dann auf Trails landest, die du eigentlich nur mit einem Mountainbike fahren solltest.
Mhm. Ja, und dann noch mit Gepäck, ja.
Und dann noch mit Gepäck, genau. Mhm. Und jeder kennt dann, denke ich, das Gefühl, nachdem man dann so eine Strecke hatte, wie schön es dann wieder rollt auf Asphalt. Ne? Mhm. Und das Gefühl hat uns dann letztendlich dann zum Rennrad gebracht. Das ist dann heute das Rad unserer Wahl. Und ja, seitdem, ja, so seit 2023 fahren wir dann eigentlich nur noch Rennradstrecken. Mhm. Manchmal oder öfter auch mit dem Gravelbike, weil geringeren oder kleineren Gang für die Berge. Und ja, da können wir mal du fragtest ja nach den Reisen, die wir gemacht haben. Das war jetzt der lange Auftakt dahin oder die Geschichte dahin. Einmal kann man noch mal kurz nennen, ab 2022 Ostseeküstenradweg Dänemark. Das war so ein bisschen Inselhopping mit verschiedenen Fährfahrten. Haben wir allerdings mit dem Gravelbike gemacht, weil mit dem Rennrad nicht 1:1 fahrbar, zu viele Schotterstrecken. Mhm. Und das haben wir dann mit dem Zelt gemacht. Und in Dänemark gibt es ja auch diese Shelter. Das sind die Holzhütten, die relativ flach sind und nur zu einer Seite offen. Und da kann man dann einfach mit der Isomatte rein und dem Schlafsack, braucht das Zelt nicht aufbauen, kann das Fahrrad vielleicht noch reinschieben. Das war ganz nett, aber keine echte Rennradstrecke, von daher können wir das ja eigentlich kurz halten. Ja, und dann kommt Anne mit.
Genau, im Sommer 22 hatten wir dann den selbst geplanten doppelten Alpencross, den wir gemacht hatten. Das waren dann knapp 620 Kilometer, 12.000 Höhenmeter. Und wir sind da also richtig tolle Pässe gefahren. Also Col de la Croix de Fer, Alpe d'Huez, Lotterie, Col de la Cayolle. Also es war richtig, richtig schön. Wir hatten das eigentlich auch geplant gehabt, dass wir, also von Genf sind wir gestartet. Wir sind bis nach Nizza gekommen. Ich bin allerdings, also wir wollten dann natürlich von Nizza auch wieder zurück über eine andere Strecke nach Genf. Leider konnte ich
der doppelte Alpencross.
Leider, wobei ich muss sagen, es war vielleicht einfach auch ein Zeichen, weil ich bin dann kurz vor der Promenade in Nizza gestürzt. Mario ist vor mir ganz galant so eine Absperrung zwischen Radweg und Fußgängerweg so drüber gesprungen. Und ich dachte, voll easy macht das auch. Und voll easy.
Keine Absperrung, sondern das war so ein kleiner Hubbel, ne? So eine kleine Trennung. Also 2-3 Zentimeter, wo du halt das Vorderrad anlupfen musst, um drüber zu kommen.
Und ich habe das
hab's gemacht und dann nicht. Und
ich habe es nicht so galant hinbekommen und bin dann seitlich gestürzt und im Nachgang, also wurde dann auch abtransportiert mit Krankenwagen. Ich habe mir dann den Ellenbogen gebrochen. Und da war dann klar, wir können die Reise so in der Form nicht mehr zurückfahren. Also ich hatte das ganz lange eigentlich so noch im Kopf, ne, so, dass das irgendwie geht, weil ich sag mal in Frankreich, ich habe nur einen Bruchteil von dem verstanden, was sie mir da im Krankenhaus gesagt haben. Aber nachdem wir das mit Google Translator nochmal den Arztbrief uns übersetzen lassen haben, haben wir dann festgestellt, okay, also das ist jetzt ein Zeichen. Ich hatte eh auch ein bisschen Schwierigkeiten dann auf der Strecke, hatte da schon relativ frühzeitig so ein paar Sitzprobleme und ja, es war ein Zeichen, da einfach zu sagen, wir hatten schöne Erlebnisse, aber Und wir hatten dann, also was wir dann im Frühjahr 23 haben wir uns die Rätischen Alpen geplant, ursprünglich mal 7 Tage, viele Höhenmeter. Also den Abula Pass, Mortirolo, Gavio, Stelvio. Und da haben wir aber gemerkt, also wir hatten eine Woche Urlaub und hatten 7 Fahrtage und irgendwie haben wir festgestellt, alles ein bisschen reingequetscht. Wir sind dann an einem Tag angereist, also morgens um 3 hier gestartet, sind dann dort angekommen, haben dann noch die Räder fertig gemacht, sind dann an dem Tag noch 3000 Höhenmeter gefahren. Für uns auch alles anders vom Rhythmus. Wir starten in der Regel früh morgens, haben dann in der Regel weniger Verkehr. So sind wir gestartet, hatten Rush Hour, also sind da die Lenzer Heide hochgefahren. In der Mittagssonne, also es war echt mega anstrengend und so ging es dann irgendwie auch weiter. Wir kamen dann natürlich spät am Campingplatz auch an Und das ist auch das erste Mal, dass wir dann festgestellt haben, man ist nach so einer Tour schon anders körperlich einfach erschöpft und freut sich so ein bisschen auf einen erholsamen Schlaf. Und also wir hatten da ja auch das Zelt mit dabei, haben dann auf dem Campingplatz alles soweit aufgebaut, aber gut geschlafen haben wir da irgendwie nicht, so ganz erholsam war das nicht. Wir sind dann zwar am nächsten Tag wieder früh gestartet, hatten einen wunderschönen Anstieg, den Bernina Pass sind wir da gefahren. Aber dann eben zur Mittagszeit den Mortirolo und wir hatten es ja schon mal 12,1 Kilometer, 1300 Höhenmeter in der Mittagshitze mit Gepäck. Also irgendwann hat Mario dann weder was geredet noch gefilmt. Also es war dann für mich schon echt ein Zeichen.
Irgendwie das passiert alles eigentlich nie. Also Film kann ich eigentlich immer und immer sagen.
Ja, und schlechte Laune habe meistens eigentlich ich. Also gerade nicht schlechte Laune, aber ich merke schon, ich kämpfe an den Bergen anders als Mario und das war dann sehr ungewöhnlich. Und und da war das schon so ein bisschen ein Einstieg, wo wir gemerkt haben, also irgendwas ist nicht ganz stimmig und dabei ist es landschaftlich eigentlich voll schön, also viel zu schade, um das irgendwie wie so abzuarbeiten. Wir sind am nächsten Tag noch den Gavia-Pass gefahren, auch schön, aber auch sehr steil.
Also, aber der Mortirolo ist nicht schön, oder?
Nee, der war jetzt nicht also, so besonders.
Gavia-Pass ist ja wieder richtig schön.
Der Gavia-Pass war sehr schön, ja.
Also Mortirolo ist halt ruhig, ne? Gut, ein paar Leute brettern da immer mit Motocross-Rädern hoch. So ein paar Bubis.
Ja, stimmt.
Aber der ist halt ultra steil. Also ich bin den auch schon gefahren und habe da schon, also man wirkt ja da eigentlich hoch, egal welche Übersetzung man hat. Wenn ich mir da jetzt vorstelle, du hast da noch 10 Kilo Gepäck am Rad. Also, boah, ich glaube, ich würde es gar nicht erst versuchen.
Bei solchen Touren, die man dann auch irgendwie Alpencross oder Transalp nennt, würde ich auch immer sagen, okay, du musst alles selbst fahren. Aber da war ich so weit, ich habe jemand gefragt mit so einem kleinen Pritschenwagen, ob der uns mitnimmt. Also so weit war ich, ja. Okay. Das eigentlich gegen meine Überzeugung ist. Und er hat dann gesagt, nee, ist nicht gefedert, das geht nicht so. Okay, alles klar. Und dann, ja, wir haben halt 5-6 Kilometer geschoben, ne? Ich habe dann relativ früh auch, ja, also für mich war klar, ich schieb hier ganz lange und erst dann ab, ja, na, also das mittlere Stück hat also 12-13% durchgängig und erst ab 10% oder 9% am Ende bin ich dann wieder aufs Rad gestiegen.
Mhm. Genau, aber im Nachgang war das für uns wirklich irgendwie voll gut, diese Erfahrung zu machen, weil wir einfach dann nochmal gemerkt haben, also für uns war klar, wir brechen jetzt ab, weil einfach mit Gepäck, das ist nicht stimmig und das wollen wir nochmal anders fahren und mit anderen Rahmenbedingungen. Und ja, das waren dann auch so ein paar Entscheidungen, wo für uns ganz klar war, Anreisetag ist nicht Fahrtag, also dass man das einfach, wenn möglich, entkoppelt und dass man auch eher mal aufs Zelt verzichtet und mit Pensionen oder Hotels eher die Übernachtungen plant, um da einfach auch noch mal weniger Gepäck dabei zu haben und auch mal einen Pausentag so nach 3 Tagen einzubauen. Das ist einfach auch noch eine Mischung von Urlaub hat, also dass man auch weiß, okay, man fährt jetzt 3 Tage und dann weiß man aber auch, man hat mal einen Tag, wo man Pause hat. Und das waren dann auch mit den Entscheidungen sind wir dann im
auch
Sommer 23, genau.
Angegangen, ja. Ja, jetzt haben wir relativ viel über Reisen gesprochen, die wir dann abbrechen mussten oder die nicht ganz so funktioniert haben, wie wir wollten. Ne? Einmal gefallen, einmal, ja, in den Rätischen Alpen haben wir einfach zu viel gewollt in kurzer Zeit. Und
ich höre da auch raus, also man kann da echt viel lernen und muss vielleicht auch mal den einen oder anderen Fehler machen im Nachgang, um dann einfach festzustellen, okay, so funktioniert's und so nicht. Und das finde ich schon total spannend, dass man da eben, also auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass man da auch durchaus den einen oder anderen Tipp mitnehmen kann. Also gerade eben mit Anreise und erster Fahrtag vielleicht nicht am selben Tag machen.
Genau, trennen, nicht zu viel zumuten, genau. Wir haben dann auf der Route Grand Alp das erste Mal sind wir dazu übergegangen, 3 Fahrtage und dann einen Pausentag. Mhm. Ja, und genau, ja, manche Fehler muss man einfach selbst machen, ne? Das ist so. Mhm. Ja. Und genau, also jetzt 2023 im September, da haben wir dann aber mal die, ja, für mich beste Radreise gemacht, die es meiner Meinung nach gibt, glaube ich, so in dem Bereich, was man in Europa so machen kann. Mhm. Die Route Grand Alp führt vom Genfer See bis Nizza. Es sind rund 700 Kilometer und führt über viele Pässe, die man auch so aus dem Radsport kennt. Ja, mhm. Ich zähle mal auf: Colombia, Comme de Roselon, Liseron, Galibier, Isoir. In unserem Fall jetzt Bonnet anstatt Col de la Cayolle, weil da waren wir ja im Vorjahr.
Ja, aber Bonnet ist natürlich auch krass mit 2800 Metern Höhe.
Genau, richtig. Ja. Also genau, die Originalstrecke führt halt über den Col de la Cayolle. Ich würde sagen, das ist so eher so der Pass für die Liebhaber. Der mhm. Bonnet ist halt ein bisschen das Spektakulärere. Aber du kannst halt mhm. mit dem Fahrrad eigentlich nur sinnvoll eins von beiden fahren, weil die genau parallel liegen. Ne?
Mhm. Ja, sonst müsstest du einmal zurück und dann den anderen. Ja.
Genau. Mhm. Ja, ja. Ja, und ja, wir waren dann eben, wir hatten uns das aufgeteilt auf 9 Fahrtage, 2 Pausentage dazwischen und ja, Routen haben wir halt gesteuert oder Tagesetappen eben nach Höhenmeter, nicht nach Kilometer. Und so hatte man, ja, so sind wir da sehr gut durchgekommen mit Hotels und Airbnbs. Und ja, ist einfach ein Wahnsinnsgefühl, aus eigener Kraft sich da die Berge hochzutreten. Und dann kommen die Bauschen abwarten, die schönen Aussichten. Mhm. Ja, das war einfach toll. Und ich habe dann auch ja meinen Zuschauern wärmstens ans Herz gelegt, das auch mal zu fahren.
Also ich kenne die Pässe auch alle oder viele von denen, weil ich sie selber schon gefahren bin und natürlich auch von der Tour de France. Seid ihr auch so Profisport, also habt ihr da so einen Bezug zu, dass ihr dann wisst, ach hier, Col du Galibier, Andy Schleck 2011, gelbes Trikot oder Etappensieg zumindest. Ist euch sowas alles präsent oder seid ihr da gar nicht, weil ihr erst später zum Radsport kamt, habt ihr da gar nicht so diese Historie und dieses Hintergrundwissen?
Also da muss ich wirklich passen, die Hintergrundinfos habe ich nicht. Oft ist es natürlich aber so, wenn man die Pässe selber dann fährt, dann erkundigt man sich. Also ich finde, das ist dann eher so, dass man dann rückwirkend nochmal guckt, okay, was war da? Oder wenn man irgendwie bestimmte Gedenkstätten sieht, dass man da dann nochmal irgendwie sich mit befasst. Also eher so rückwirkend. Aber ich muss sagen, das Wissen fehlt mir.
Ja, also mein Radsportinteresse reicht jetzt nur 2 Jahre zurück. Ja? Also auf dem Galibier habe ich dann halt Anne erzählt, wie Tom Pidcock hier wahnsinnsmäßig runtergefahren ist und in der Kurve noch sich duckt und den anderen außen in der Kurve überholt.
Ja, ja.
Genau, also insofern kann ich da nur 2 Jahre zurückblicken. Also ich bin schon Radsport interessiert mittlerweile. Ich gucke da viele Highlights zumindest oder auch Tour de France versuche ich ja viel anzusehen. Und gucke da manchmal ein bisschen mit. Aber ja, wenn ich euch dann im Podcast manchmal höre, wie ihr da die Sieger und die Jahre und die Monumente noch zusammenbekommt, da muss ich dann auch passen.
Schuldig. aber ich finde das schon krass, also nochmal so für mich jetzt zum Verständnis, ihr habt quasi mit dem Fahrradfahren angefangen und dann so 2-3 Jahre später seid ihr schon Route Grand Alp gefahren. Also das ist ja jetzt, wenn ihr vorher, ihr seid vorher kein Rad gefahren, also ich würde euch jetzt mal unterstellen, dass ihr aber trotzdem generell sportliche Personen seid, weil einfach mal so mit 1-2 Jahren, ich fahre ein bisschen Fahrrad und dann fahre ich irgendwie jeden Tag über die 2000er, das ist ja schon ein großer Leistungssprung.
Ja, also ja, gut, wir sind beide 39, ne, so mittleres Alter. Und mein Sport war und ist es auch immer noch Laufen. Also ich laufe gerne 10, 20, 30 Kilometer. Mhm. Und Anne ist auch sportlich.
Ja, aber also ich laufe 10 Kilometer, also ich bin da nicht so extrem wie Mario, habe da auch jetzt nie so diesen Leistungsgedanken irgendwie. Man muss auch dazu sagen, wir fahren echt entspannt und langsam die Berge hoch. Also wir nehmen uns sozusagen da auch Zeit. Also Mario könnte das sicherlich auch das ein oder andere Mal schneller, aber ja, ich kurbel mich da halt hoch mit eben, das dauert dann auch ein bisschen länger. Ich glaube, da fahren andere natürlich sehr viel schneller. Bisschen frustrierend war es damals bei Alpe d'Huez, weil da sind die Leute an einem wirklich vorbeigerast gefühlt und man selber mit Gepäck. Das war mal am Anfang dann echt so ein bisschen frustrierend, wobei die hatten alle keine Taschen an ihren Fahrrädern. Also das hat mich dann auch immer, hat mich immer ein bisschen beruhigt. Aber natürlich, ja, wir versuchen schon in den Alltag auch so ein bisschen Training einzubauen, auch wenn wir jetzt im Vorfeld wissen, wir haben Touren geplant, dass man einfach ein bisschen Höhenmeter sammelt, so über die Wochenenden hinweg. Wir haben hier den Odenwald vor der Tür. dafür. Mario hat es gesagt, wir können hier von zu Hause aus starten. Selbst wenn wir mal kleine Strecken nach dem am Feierabend noch machen, also so, weiß ich, 40 Kilometer oder sowas, dann versuche ich schon auch selber, wenn ich alleine fahre, irgendwie, dass so knapp vielleicht 1000 Höhenmeter sind oder sowas, dass man das einfach schon kontinuierlich übt, weil das war am Anfang wirklich so ein bisschen wie der Stecker gezogen, wortwörtlich. Also dieser Unterschied oder die Umstellung vom E-Bike damals dann auf die Gravel-Bikes. Und wir sind am Anfang wirklich auch fast ausschließlich Gravel-Strecken gefahren. Also es war auch am Anfang nicht so spaßig, weil das wird einem immer so in diesen ganzen, also wir haben viele YouTube-Videos ja auch geguckt und da wird es immer so suggeriert, das ist so easy und so toll und wir waren dann da plötzlich im Matsch und im Wald
und haben vorher immer nur gehört vom feinsten Gravel, ja?
Ja, genau, und steil und dann du mit deinem Gepäck und deinem Rad und das war schon am Anfang auch so eine Umstellungssache und ich glaube, man muss da sich so ein bisschen langsam rantasten, immer gucken, was schafft man, was überfordert einen auch nicht und ich glaube, wir haben auch für uns gemeinsam so einen Rhythmus gefunden, wo wir sagen, so im Schnitt 2000 Höhenmeter und ja, das ist ja immer ein bisschen abhängig, aber so 100 Kilometer und dann ist es halt mal am Tag auch mal 150 Kilometer und weniger Höhenmeter oder mal mehr und dafür aber weniger Strecke. Also das können wir, denke ich, für uns gut mittlerweile einschätzen, aber so ein bisschen Training machen wir natürlich schon zwischendrin auch.
Wie muss man sich das vorstellen, wenn ihr die Räder packt? Also es gibt ja diverse Bikepacking-Taschen. Ich glaube, jeder hat schon mal von der Arschrakete gehört. Dann gibt es irgendwie die Lenkertasche, Frontloader, fiel vorhin schon irgendwie der Begriff. Dann gibt es die Top-Tube-Bag. Also die werden ja gerne mal so auf Neudeutsch bezeichnet. Was nutzt ihr? Worauf schwört ihr? Wo sagt ihr vielleicht auch, ja, das braucht es eurer Erfahrung nach eigentlich nicht?
Da würde ich einfach mal starten. Also wir würden für uns sagen, dass eigentlich so die zwei wichtigsten Taschen zum einen die Satteltasche ist oder eben auch Arschrakete, du sagtest es gerade schon. Die wird ja befestigt an der Sattelstütze, Sattelschiene oben. Die würde ich auch immer relativ groß wählen. Also unsere hat 17 Liter Volumen und man kann die, wenn man sie nicht braucht, einfach so ein bisschen zusammenfalten. Aber ich sag jetzt mal, dann hat man sie groß und kann sie einfach groß auch nutzen. Und wenn man es nicht braucht, dann klappt man es einfach mehrfach um. Aber man hätte einfach das Volumen und man braucht nicht mehrere Taschen.
Und wenn man nicht alles vom Volumen braucht, meinst du?
Ja. Und wenn man da einfach auch noch vielleicht drauf achtet, dass außen irgendwelche Straps oder Gummibänder dran sind, dann kann man dort einfach wunderbar die Schuhe dran klemmen. Da würde ich einfach auch gucken, weil Schuhe nehmen viel Platz weg und die würde ich eher außerhalb von der Tasche befestigen. Und wir nutzen einen sogenannten...
Wir würden auch eigentlich Schuhe... nicht nehmen, sondern Badelatschen, oder Anna?
Ja, wir würden empfehlen, einfach Badelatschen als
Ich hatte damals Sneaker dabei. Ich habe die einfach quasi die Socken in die Sneaker gestopft, damit die ausgefüllt sind und dann ganz nach hinten in die Arschrakete, also als erstes quasi rein. Das war meine Taktik.
Ja, also wir haben gar keine festen Schuhe dabei. Wir nehmen einfach die Badelatschen, die können dann auch nass werden. Wenn es regnet, ist das kein Problem. Und du hast ja halt außen an der Satteltasche eben befestigt und nimmt nichts von den 17 Litern weg.
Und für mich war auch oft immer, die Schuhe sind nass. Also auch morgens, selbst wenn es jetzt kein Regen oder sowas ist, ja oft Tau, zumindest wenn wir unterwegs waren, ist es einfach alles noch nass und auch manchmal dreckig. Und wenn du die Schuhe dann irgendwie in die Tasche, musst du es dann doch wieder in der Tüte oder sowas. Also deswegen war das mit den Badelatschen immer hervorragend, weil die kannst du dann oben drauf klemmen, die trocknen da und damit, ich meine, wir hatten keine irgendwelche hochwertigen oder irgendwelche Hotelbesuche oder Abendessen denn geplant. Also wir waren eh minimalistischer unterwegs, von daher waren die Badelatschen immer ausreichend. was bei uns immer gut funktioniert hat, vielleicht noch ergänzend, ist der Saddlebag Stabilizer. Den befestigt man eben an der Sattelschiene und so pendelt die Tasche nicht hin und her, weil mit diesem Gewicht und wenn man fährt, kann das schon natürlich einfach ausschlagen. Und ein zweiter wichtiger Vorteil für uns war, an diesem Saddlebag Stabilizer kann man an den Seiten ist eine Befestigung für die Trinkflaschenhalterung. Und ich hatte dann eben die Flaschen dort untergebracht und so wandern die aus dem Rahmendreieck raus. Und das ist dann die zweite für uns wichtige Tasche, die Full-Frame-Bag oder Rahmentasche, die würden wir auch, wenn man jetzt länger unterwegs ist, auch komplett ausnutzen. Also so, dass der Rahmen da wirklich komplett ausgefüllt ist. Mhm. Und ja, mit den zwei Taschen, wenn man jetzt ohne Zelt unterwegs ist, würde man da aus unserer Sicht eigentlich schon relativ weit kommen. Vielleicht eine Oberrohrtasche, das hatten wir in der Regel auch noch. Da hast du einfach so Kleinkram nochmal drinne. Du kommst immer direkt auch dran. Das ist auch noch eine relativ wichtige Tasche.
Also die quasi auf dem Oberrohr sitzt und so am Vorbau nochmal festgemacht ist, wo man von oben dann
Korrekt.
Haribo oder das Smartphone.
Genau, richtig. Ja. Und ich meine, was wir auf längeren Fahrten eigentlich auch immer gerne nutzen, sind so Food Pouch. Das sind so kleine Säckchen. Da haben wir eigentlich immer meistens zwei am Lenker befestigt. Und da kannst du einfach auch Sachen reinmachen, die du während der Fahrt brauchst. Sonnencreme oder also Snacks, Haribo. Man könnte da auch eine Trinkflasche noch unterbringen. Einfach Sachen, wo man direkt drankommen möchte. Ja, und ich glaube, mit den Taschen kommt man schon sehr weit.
Und das Zelt dann in die Lenkerrolle, also an den Lenker vorne dran, oder wo parkt ihr das Zelt?
Ja, genau. Also wenn man sich dann fürs Zelt entscheidet, dann hat man dann natürlich nochmal viel mehr mit dabei. Aber ich wollte nochmal eben ein bisschen fokussieren auf, wenn man eben Bikepacking ohne Zelt macht, dann sollte eben Sattel, Tasche und Rahmen, Dreieckstasche größtenteils reichen mit vielleicht noch Oberrohr und Food Pouches. Und eben wichtig für uns, und das ist etwas, was ich viel zu selten sehe, eben, dass die Flaschen an den Saddlebag Stabilizer eben seitlich an die Satteltasche dran gemacht werden. Die sind dann eben so hinter deinem Gesäß, stehen auch nicht im Wind, was uns natürlich auch wichtig ist. Und dadurch hat man eben den Vorteil, auf einmal ist das ganze Rahmendreieck frei. Und diesen Vorteil, das ist der große Vorteil, viel wichtiger als, dass die Satteltasche dann stabil ist. Mhm. Und wenn man das macht, dann sollte man, denke ich, mit der Satteltasche und der Rahmendreieckstasche gut klarkommen. Wenn man dann allerdings das Zelt mit dabei hat, dann hat man automatisch viel mehr dabei. Denn es ist ja nicht nur das Zelt, es ist auch die Isomatte, Schlafsack, Kissen. Und wir haben ja alle auch immer elektronische Geräte mit dabei. Handy, Fahrradcomputer, elektronische Schaltung muss auch mal geladen werden. Also brauchst du auch eine Powerbank, um die mal im Waschhaus zu laden, um dann später deine elektronischen Geräte laden zu können. Ja, und entweder und dann, ja?
Nee, ich wollte nur sagen, ich wollte gerade dir zustimmen mit, dass man eigentlich Arschrakete und Rahmentasche, dass das schon fast reicht, weil das hatte ich damals im Schwarzwald auch mit und bin damit klargekommen. Tatsächlich, die Rahmentasche war bei mir auch nur eine relativ kleine. Also ich hatte trotzdem die Flaschenhalter im Rahmen. Ich bin aber auch 1,94 Meter groß, ich fahre Rahmengröße L, da habe ich dann einfach Flaschenhalter montiert, wo man die Flasche seitlich rausnehmen kann. Also wo man sie nicht von oben reinsteckt, sondern von der Seite. Ja. Und dadurch hat es dann eigentlich gut funktioniert. Ja.
Geht und bei auch, so einem großen Rahmen ist natürlich auch die entsprechende Tasche sehr viel größer. Ich fahre zum Beispiel ja S und da sind alle Taschen ja auch schon sehr viel kleiner, also gerade im Vergleich zu Mario. Und das ist natürlich schon von Vorteil, wenn man einen großen Rahmen fährt.
Ja, also meine Rahmentasche, ich glaube, die hat so grob 10 Liter, anders vielleicht nur 6 und dann hinten die Satteltasche 17 Liter und dann bist du halt schon bei 20 Liter, 27 Liter, das sollte reichen. Mhm. Ja. Genau, aber eben, wenn man dann mit dem Zelt unterwegs ist, hat man, wie gerade schon gesagt, deutlich mehr dabei und dann fallen mir zwei Taschen ein. Bislang haben wir einmal die Lenkerrolle genutzt und aber aus heutiger Sicht und im Rennradkontext sehe ich vielleicht ein bisschen relevanter der Rucksack. Aber gehen wir erstmal auf die Lenkerrolle ein. Da kommt dann eben hauptsächlich rein bei uns Schlafsack, Schlafsachen. Das Zelt kam dann hinten in die Satteltasche rein. Das haben wir uns natürlich auch dann aufteilen können. Wir waren zu zweit. Wir haben in einem Drei-Personen-Zelt geschlafen. Das ist vielleicht auch ein Tipp, der mir jetzt so ganz spontan einfällt. Wir haben immer in einem Drei-Personen-Zelt geschlafen, zu zweit. Da hat man dann links und rechts nochmal 10 Zentimeter Platz. Wenn du ein Zweierzelt nimmst, dann hockst du eng auf eng.
Mhm.
Ja? Und ja.
Auch wenn man verheiratet ist, muss man das nicht unbedingt haben.
Nee, nee. Ja. Genau, wir fahren ja auch kein Tandem, ne?
Ja, stimmt.
Ja. Ja, genau, also ein bisschen, ja, einfach ein bisschen Ellenbogenfreiheit und links und rechts nochmal was legen können, ist auch ganz schön.
Das ist wahrscheinlich generell einfach Vorteil, wenn du zu zweit bist, weil ich kenne es dann auch so, dass man sagt, hey, ich habe das Kettenöl dabei, du hast eine Minipumpe, dann muss ich nie auch noch eine mitschleppen. Also da kann man dann, wenn man sich gut abstimmt, und das würde ich jetzt mal bei euch unterstellen, dass ihr das macht, und das sollte man vielleicht auch, wenn man nur befreundet ist, machen.
Auf jeden Fall, ja.
Dass man nicht redundant wird.
Ja, genau. Ist bei uns auch so, Anne hat die erste Hilfe dabei, ich habe das Werkzeug dabei. Bestes Beispiel. Ne?
Mhm.
Ja. Wobei die Ersatzteile, also die für mein Fahrrad, die hatte ich schon immer in meiner Tasche. Ne? Also jeder hatte seine Ersatzteile, was jetzt so Ersatzschläuche oder Bremsbeläge oder sowas, das hat man schon selber in seinen Taschen mit dabei, aber so wie das Zelt zum Beispiel, das ist ganz vorteilhaft, das konnten wir aufteilen, also haben wir entsprechend jeder einen Teil davon gehabt, ne? Und gar keine Frage, die Apotheker hatte ich dabei, Mario, entsprechend alles, was so an Tools oder so, das hatten wir nicht doppelt dabei, das ist richtig, da kann man das schon auch nochmal optimieren.
Ja, und dann also nochmal zurück zur Lenkerrolle. Wie gesagt, da kam dann eben der Schlafsack rein und die Schlafsachen. Da ist natürlich aber dann immer das Problem, passt die Lenkerrolle noch in den oder an den Lenker, an den Rennradlenker, der ja gerne auch mal schmal ist.
Mhm.
Beim Gravelbike hat man nochmal einen Lenker mit auch mehr Flair. Das heißt, die Lenkerenden gehen zu den Seiten schräg raus, da hat man nochmal deutlich mehr Platz. Ich habe auch einen breiteren Lenker als Anne. Also da muss man gucken. Ne? Beim Gravelbike, denke ich, bekommt man eine Lenkerrolle ganz gut unter. Bei einem Rennrad schon wieder nicht so.
Mhm.
Ich überlege jetzt auch, ob ich meinen Rennradlenker mal tausche. Ich glaube, ich habe so einen 42er oder 44er. Ich überlege mal, auf einen 38er runterzugehen, weil es aerodynamischer ist. Wie ist deine Meinung dazu? Oder worauf also, achtest du? Man könnte ja auch einfach nach Schulterbreite gehen, glaube ich. Ne?
Ja, aber ich weiß gar nicht. Anfangs hatte ich, glaube ich, einen 44er auf meinem Rennrad und irgendwann bin ich mal auf 42 runtergegangen und mein jetziges Rad hat 41 und ich drehe immer noch die Shifter so ein bisschen nach innen. Also gerade so wenn man doch schnell fahren will bei den Rennen und Wettkämpfen, dann und nochmal ein bisschen aerodynamischer ist. Ich überlege gerade tatsächlich, wie breit sollte so eine Tasche maximal sein, damit man noch gut greifen kann. Also wenn man jetzt einen 42er Lenker hat, sollte dann die Tasche maximal 35 sein.
Ja gut, also diese Lenkerrolle, die wir da haben, die kannst du dann auch von beiden Seiten falten. Ne? Dadurch werden sie auch immer wasserdicht.
Mhm.
Na, das ist ja das System eben, dadurch, dass du sie mindestens zweimal faltest, du kannst das auch pro Seite dann fünfmal falten, wenn du eben einen kleinen, schmalen Lenker hast. Dann, okay. Und dann musst du sie entsprechend falten, aber dann passt natürlich auch weniger rein.
Weniger rein, ja klar.
Mhm. Ja, genau. Und ein weiterer Nachteil bei der Lenkerrolle ist, bei nicht integrierten Cockpits drückt es dann eben die Bremszüge ein. Das wäre jetzt bei meinem Gravelbike und Rennrad eben so. Ja.
Mhm. Macht ihr irgendwie ans Rad irgendeine Form von Schutz? Also ich habe es bei mir damals so gemacht, dass ich zum Beispiel da, wo die Klettverschlüsse, die Tasche am Rad halten, dass ich dann da so eine Folie aufgebracht habe, damit da eben der Lack nicht zerkratzt wird. Macht ihr sowas auch oder kennt ihr noch einen
Fall
ganz anderen Trick?
Ja. Das sollte man auf jeden Fall machen. Ja? Also selbst wenn die Riemen und Klettverschlüsse soft wirken, während der Fahrt kommt da immer Staub und Dreck zwischen und du kannst es gar nicht verhindern. Nach einem halben Tag ist das Rad einfach staubig und durch die permanente minimale Bewegung durchs Fahren würde da einfach Lack abgetragen. Und wir kleben unsere Rahmen mit Rahmschutzfolie großflächig ab, überall da, wo was passieren kann.
Mhm.
Kostet halt ein bisschen was und machen es dann teilweise dann wieder ab oder lassen es einmal 1-2 Jahre dran, je nachdem, was so ansteht und geplant ist. Ja.
Mhm.
Auf jeden Fall, ja. Ja, und dann nochmal eben, also Lenkerrolle würde ich vielleicht heute eher nicht mehr machen, weil wir künftig auch dann mit dem Rennrad mehr unterwegs sind als mit dem Gravelbike. Mhm. Rucksack finde ich mittlerweile auch ganz gut. Ich finde, da gibt es wirklich gute Fahrradrucksäcke, die einen Hüftgurt haben. Wenn man den entsprechend eng bindet, dann lastet das meiste Gewicht auf der Hüfte und die Gurte an der Schulter liegen eigentlich nur noch an und halten es in Position, aber du hast die Last nicht mehr auf den Schultern und die haben eine vernünftige Platte im Rücken, so mhm. dass du keinen extremen Druckpunkt hast. Das finde ich im Rennradkontext, würde ich das in Zukunft mal in Betracht ziehen. Ne?
Ja, damals bei uns im Schwarzwald, mein Kollege Moritz, der ist nur mit Rucksack gefahren und ich hatte eben nur die Taschen am Rad. Das war so unsere Kombination und da haben wir damals auch überlegt, ja, was ist jetzt besser? Ich fand das halt cool, nicht noch irgendwie diese Last am Rücken zu haben und dann gerade, wenn man viel in den Bergen fährt, geht er doch auch eher mal ein bisschen auf den Rücken, wenn man so kraftbetont fahren muss. Mhm. Und Moritz meinte eben, ja, aber dafür ist das Handling vom Rennrad halt nicht verfälscht, was bei mir natürlich, also ich glaube, die ersten 10 Kilometer bin ich gefahren wie der erste Mensch auf dem Rennrad, weil das Handling natürlich ein ganz anderes war, wenn man aus dem Liegetritt geht und da hinten die Arschrakete mächtig schwingt. Ich bin sogar tatsächlich, als ich dann das erste Mal nach unserer Tour wieder ohne die Taschen gefahren bin, bin ich hier zu Hause losgefahren und bin fast in die Laterne gekracht, weil das Rad sich halt auf einmal wieder so völlig agil und anders verhalten hat. Also ja, gibt's für und wieder.
Ja. Das mit dem Fahrgefühl, was du da gerade genannt hast, ob die Lenkerrolle vorne dran ist oder nicht, der puristische Rennradfahrer möchte das, denke ich, meiden. Ne? Und so meiden wir dann zum Beispiel auch Taschen an der Gabel vorne. Ne? Das gibt es auch noch, dass es dann seitlich links und rechts vorne an der Gabel zwei kleine Taschen sind. Und das hatten wir nie. Also gut, ich meine, wenn du vielleicht noch eine Küche mitnimmst und das Zelt und dann brauchst du es vielleicht. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann bin ich der Meinung, wenn du die auch noch brauchen würdest, dann hast du zu viel dabei. Wir meiden es einfach, weil es die lenkende Achse ist, steht voll im Wind und ja, optisch finde ich es auch nicht gut. Das Rad wirkt noch breiter. Gerade Satteltasche und Rahmendreieckstasche haben ja den Vorteil, dass es eben eben windschnittig ist, sich gut einfügt.
Aero is everything, sagt man doch so schön.
Genau, ja.
Auch beim Bikepacking.
Frag mal Anne nach ihrem neuen Rennrad, ne?
Ja. Anne, ich frage nach deinem neuen Rennrad.
Da müsst ihr jetzt so hinschieben. Das hängt neben mir nämlich hier so an der Wand. Ja, genau. Ja, Aero, voll Aero. Ja.
Aber keine Scheibe.
Ja. Nein, aber ich wollte auch noch mal einfach ergänzen, jede Tasche, die man am Rad hat und die man dann befüllt, ist einfach auch ein zusätzliches Gewicht und das muss man sich da einfach im Vorfeld schon nochmal überlegen, was brauche ich und brauche ich es wirklich und es muss einfach klar sein, das schleppt man dann die Reise mit und deswegen ist einfach auch für uns so, dass man da schon einfach immer nochmal überdenkt, brauche ich das jetzt wirklich und brauche ich dafür jetzt diese Tasche und ja.
Aber ihr habt ja schon gesagt, dass, ja, sorry.
Ja? Gerne. Mir ist gerade noch eingefallen, weil das halt gerade, finde ich, für Frauen, zumindest die kleinere Rahmen fahren, das manchmal gar nicht so einfach ist, weil der Abstand dann auch zum Rad, also gerade zum Beispiel bei der Lenkerrolle vorne und zum Lenker, das ist manchmal eine Komponente, die echt schwierig ist. Das hatten wir auch bei mir. Ich habe, wie gesagt, Größe oder Rahmengröße S, dass der Abstand echt manchmal so ganz knapp so war, dass es den Reifen nicht berührt. Ah, und da muss man, finde ich, einfach auch mal gucken, was passt da. Und auch bei der Arschrakete könnte ich mir vorstellen, es war auch bei mir teilweise relativ knapp, je nachdem. Also den muss man schon immer relativ festziehen oder zurren, dass es eben nicht hinten aufs Hinterrad dann schleift. Da hatten wir auch schon mal überlegt, da gibt's ja auch so Lösungen, dass man es dann die Sattelstrebe, so Befestigungssysteme, so Taschen dann doch da eher befestigt als Alternative.
Ah, okay.
Ja. Also da kommen wir dann so ein bisschen in den Bereich, wie man das Rad dann auch modifiziert fürs Bikepacking, ne? Du hattest vorhin schon angesprochen, Rahmenschutzfolie. Ja. Mhm. Anne sprach gerade die kleinen Rahmen an. Ne? Nicht nur das Rahmendreieck ist kleiner, sondern auch vorne der Abstand vom Lenker zum Vorderrad ist kleiner. Hinten der Sattel zum Hinterrad ist kleiner. Lösung für die Lenkerrolle wäre da zum Beispiel haben wir von den Restrap Bumper Bar, den montiert man eben unterhalb des Lenkers und das daran ist so eine kleine Metallstange und die befördert die Lenkertasche ein bisschen nach vorne und nach oben und so gewinnt man eben Platz zwischen Lenkerrolle und Vorderrad und hinten bei kleinen Personen, die eben eine geringe Sattelhöhe haben, ist das Hinterrad ganz nah und da fällt mir dann zum Beispiel als Lösung ein, von Tailfin gibt's diesen Gepäckträger, der wird montiert an der Steckachse und dann geht das in so einem Bogen nach oben und darauf thront so eine Tasche. Damit könnte man auch
hält das Problem quasi schön lösen. Vom Hinterreifen weg.
Genau, richtig. Mhm. Dann ist die Tasche eher hinterm Sattel anstatt unterm Sattel und so kann man das Problem von kleinen Rahmen lösen.
Mhm. Ja, was macht sonst ihr so beim Thema Reifen, Übersetzung, Sitzposition? Gibt es da irgendwie Veränderungen, die ihr macht, wenn ihr eben auf große Bikepacking-Tour geht gegenüber, wir fahren jetzt nach Feierabend nochmal 40 Kilometer?
Also an der Sitzposition ändern wir nichts. Was wird dir da einfallen? Also
ja, ich hätte gedacht, vielleicht, wenn man die Möglichkeit hat, den Vorbau nochmal einen Spacer nach oben zu nehmen, um einfach entspannter zu sitzen, wenn man jetzt wirklich tagelang so fährt. Und gerade wenn man auf dem Rennrad doch eher eine sportliche Position hat, dass man da vielleicht doch, weiß nicht, Vorbau kürzer oder ein bisschen weniger Neigung im Vorbau hat.
Ja, also einen Vorbau höher könnte man machen, wenn man ihn halt nicht abgeschnitten hat, ne?
Ja,
wir haben es eigentlich abgeschnitten. Wäre natürlich auch eine Lösung für bei kleinen Rahmen, ne, dass man dadurch einfach dann den Lenker wieder ein bisschen nach oben befördert. Vorbau mit anderen, also wir haben da nichts gemacht. Mhm. Aber ich glaube auch, die Einstellung war sowieso oder ist sowieso relativ entspannt und jetzt nicht sehr racig. Genau, dann sprachst du an Reifenwahl. Gut, mittlerweile fahren wir nur noch Rennradstrecken. Bislang eher mit dem Gravelbike, weil es halt sehr bergig ist. Aber da hatten wir dann auch profillose Reifen gewählt. Mhm. Ja, das waren jetzt in unserem Fall 40 Millimeter, weil wir sehr breite Gabeln haben. Also es hätten auch ein 35er reingepasst oder 30er wäre auch okay gewesen. 30er sehr vielleicht ein bisschen verloren aus in der Gabel. Ja. Mhm. Aber genau, so das machen wir beim Reifen. Anne hatte mal Reifen mit Pannenschutz gewählt. Sie wollte einfach da nochmal mehr Sicherheit haben und nicht den Reifen wechseln, obwohl ich das wahrscheinlich gemacht hätte.
Ja. Sie wollte dir die Arbeit ersparen.
Ja, genau, richtig. Ja, und bei der Übersetzung, wenn du im Flachen fährst, denke ich, musst du da nicht groß drauf achten. Der Rennradcrack, in dem sind da vielleicht die Eingangssprünge wichtig. Aber ich denke, das weiß er sowieso, wenn er das seit Jahrzehnten macht. Und in den Bergen ist es eben, bei Gepäck wichtig, dass der kleinste Gang ausreichend ist, um die Steigungen schaffen zu können, damit man auch nicht zu viel Kraft aufwenden muss. Und sich da in einer eher hohen Frequenz ohne viel Kraftaufwendung hochdrücken kann. Ich hatte jetzt ja auch die Tage nach Übersetzung gefragt, was da andere Leute so wählen. Und ich glaube, gibst du mir recht, im Rennradbereich ist so eher der kleinste Gang bei einer normalen Straßenübersetzung so 1,2 noch Übersetzung. Kleinste Gang?
Ja, geht auch kleiner. Also du kannst auch bei SRAM kannst du ja auch eine 35 vorne und 36 hinten. Da kommst du schon mit einer 0,97 oder so aus. Also
ich meine, kleinste Gang im Flachen wäre halt so 1,2, aber dann klar, wenn du eine Bergübersetzung nimmst, dann landest du im Bereich von 1,1 oder 1,0. Mhm. Also keine Übersetzung eigentlich, ne?
Also du würdest fast schon sagen, Bikepacking in den Bergen eher eine Untersetzung wählen, also hinten mehr Zähne als vorne zu haben für die Steigung?
Ja, genau. Also so haben wir es bisher zumindest gemacht. Mhm. Wir haben jetzt beim Gravelbike bei SRAM, da haben wir die Mullet-Schaltung, ja? Also vorne 40 Zähne, hinten das größte Ritzel hat 50 Zähne, also haben wir eine Untersetzung von 0,8. Das hat uns immer sehr gut gefallen. Das ist vielleicht, ja. Ja, also damit sollte man eigentlich alles hochkommen bis auf den Monte-Rolo.
Vielleicht ohne Gepäck, dann würden wir ja, vielleicht das auch ein bisschen besser schaffen.
ganz sicher.
Genau, also wir leben dann nach dem Motto im Reisemodus mit Gepäck, wenn du, ja, nimm möglichst die kleinste Besetzung, die du zur Verfügung hast. Das Wichtige ist rauf, ne? Man hängt ja teilweise 3-4 Stunden am Anstieg, wenn es jetzt wirklich ins Hochgebirge geht. Runter geht's sowieso. Ob du jetzt noch bei 45-50 in die Pedale treten kannst oder nicht, ist dann nicht so entscheidend, würde ich sagen.
Das spricht mir da aus der Seele, weil das ist das, was wir im Roadbike-Magazin auch immer schreiben, wenn es um Übersetzungen geht. Also wenn jemand fragt, wie klein soll ich ketten, dann ist die Antwort eigentlich immer so klein, wie du nur irgendwie mit deinem Schaltwerk oder deiner Kette oder deinem Antrieb vereinbaren kannst, weil wenn du ihn am Ende nicht brauchst, den Gang, ist auch ein schönes Gefühl, wenn du sagen kannst, ey, ich bin den Monte-Rolo hochgefahren und ich habe nicht mal den Rettungsanker gebraucht.
Ja, genau, richtig. Also ja, allein ein 3-Stunden Anstieg, aber nur eine 3/4-Stunde Abfahrt. Ja. Also das sagt da schon alles, ne? Das gibt die Gewichtung und die Kettung vor. Ja.
Nehmt ihr irgendwie andere Laufräder oder so? Weil ich meine, wenn du da auf einmal noch 10, 15, vielleicht sogar 20 Kilo Gepäck am Rad hast, macht ja auch was mit dem Systemgewicht. Manche Laufräder sind ja dann auch für, wenn man selber schon groß und eher schwer ist, die sind dann schon gar nicht mehr freigegeben für so viel Zuladung. Macht ihr da was?
Ja, da habe ich mich nochmal geschaut. Also unsere Rahmen haben ein Maximalsystemgewicht von 120 Kilo. Bei meinen Laufrädern habe ich es nachgeschaut, da weiß ich es gar nicht mal. Aber versteht die richtig? Also wenn dann bei einem Fahrrad ist, sind eher die Laufräder der Flaschenhals beim Gewicht?
Ob ich das jetzt so pauschal sagen würde, weiß ich nicht. Also ich würde auf jeden Fall Rahmen und Laufräder checken, aber im Zweifel sind die Laufräder, würde ich sagen, anfälliger, wenn da zu viel Gewicht auf dem ganzen System lastet.
Gut.
Also dass dann einfach mal eine Speiche wegknackst oder...
Also wir machen da nichts. Anne mit ihren 60 Kilo hat da, glaube ich, eh kein Problem. Ich mit meinen 90 schon eher. Bei mir könnte mal sein, dass ich mal drüber war, aber es ist bisher alles gut gegangen. Das weiß ich so nicht. Ne? Und
da machen wir uns mal schlau. Aber bisher haben uns die Reifen sozusagen ausgehalten, die Fahrten. Ne? Aber ja, da haben wir uns gar nicht so mit befasst.
Stichwort Reifen, irgendwie Luftdruck nochmal ein halbes Bar mehr, weil dann irgendwie doch mehr Kilos drauf lasten oder fahrt ihr immer den gleichen Luftdruck?
Ja, auf jeden Fall ein bisschen mehr, klar. Also wenn wir ohne Zelt unterwegs sind, dann sind es glaube ich so 5, 6, 7 Kilo. Ja, ich habe ja immer noch ein bisschen Kamera-Equipment mit dabei. Klar, da muss man dann den Reifendruck ein bisschen anpassen. Ja. Mit dem Zelt sind es dann 10, 11 oder 12 und dann eben braucht man dann entsprechend mehr. Ja. Was mir sonst noch an Modifikationen einfällt, als Rennradfahrer würde ich überlegen, ob ich nicht eine Mountainbike-Pedale nutze. Also bei einer 3-stündigen Rennradfahrt gibt es ja Leute, die kein Mal vom Rad steigen. Ja, dann sind Rennradschuhe natürlich super fein, weil du damit nicht läufst. Mhm. Aber auf so einer Reise, wo du eben ja vermehrt läufst, morgens im Hotel, mittags, abends und zwischendurch mal in die Tankstelle, in den Supermarkt, zur Bäckerei, da machen aus meiner Sicht Gravel- oder Cyclocross-Schuhe, die gibt's auch in Weiß, Sinn. Ne? Das sind ja einfach Schuhe, die haben ein Profil um das Glied drumherum und dann kann man darauf auch vernünftig laufen. Mhm. Und das wäre noch eine Empfehlung, die ich
Wir hatten ja vorhin schon dann so mit Badelatschen dabei haben, die jetzt vielleicht nicht unbedingt schickimicki restauranttauglich sind. Ich will jetzt nicht sagen, dass das die, also weiße Rennradschuhe, bin ich sofort bei dir, geht nicht ohne. Ist jetzt auch nicht sicherlich Dresscode Dinner, aber damit kann man ja auch mal, wenn es abends mal ein bisschen frischer ist, dann hat man zumindest feste Schuhe dabei, in denen läuft sich's ja dann doch einigermaßen gut, auch wenn es nicht die 1A-Straßenschuhe sind.
Das stimmt, ja. Genau. Das geht so mit Rennradschuhen nicht so gut.
Jetzt haben wir schon so, sag ich mal, wie man das Rad packt und wie man das Rad modifiziert. Was ich mich immer frage, ist, wie macht man das mit Wechselklamotten? Also man braucht ja irgendwie Klamotten fürs Fahrradfahren. Und da braucht man ja gerade, wenn ihr in den Bergen unterwegs seid oder auch mehrere Tage, muss man ja auch für jedes Wetter was dabei haben. Dann muss ich aber irgendwie auch so ein bisschen Freizeitkleidung dabei haben, also wenigstens irgendwie ein paar Unterhosen und ein paar Socken und nicht nur ein T-Shirt vielleicht. Wie macht ihr das? Habt ihr da eine Faustregel, wo man sich orientieren kann? Und wie macht ihr das, wenn ihr dann doch mal Klamotten waschen müsst? Ja, viele Fragen auf einmal, aber vielleicht könnt ihr da einmal so durchführen, wie da eure Strategie aussieht.
Genau, also es ist eigentlich für uns eh so, wenn wir unterwegs sind, ist es eigentlich gar nicht mehr so ausschlaggebend, wie viele Tage, weil ob wir 2 oder 10 Tage unterwegs sind, das Gepäck, das ist in der Regel dann immer das Gleiche. Also das macht dann das nicht mehr aus. Und bei uns ist es so, bei Radkleidung haben wir eine Montur in der Regel ja dann an, also sprich ein Kurzarm-Shirt oder Kurzarm-Trikot, ein Base-Layer drunter, ich habe ein Sport-BH drunter, eine Bib-Short. Und das Gleiche haben wir dann nochmal frisch in der Arschrakete drinne. Und in der Regel ist es so, dass du sagtest ja gerade, das Wetter natürlich teilweise auch extrem unterschiedlich ist. Natürlich gucken wir immer, wenn wir jetzt sowas planen, ist meistens Frühling oder Sommer und wir hoffen auch immer auf milde Temperaturen. Aber klar, wenn man im Gebirge unterwegs ist oder Höhenmeter die Pässe hochfährt, da ist es dann schnell mal auch, dass es kalt wird. Und da bewährt sich, finde ich, relativ gut einfach Armlinge und Beinlinge. Die nehmen nicht so viel Platz weg und du kannst dein komplettes Outfit einfach von kurz auf lang umstellen und es ist einfach weniger Volumen als zum Beispiel eine Langarm-Trikot oder auch eine separate Hose. Das nimmt einfach viel zu viel Platz weg und wichtig ist einfach, also Layering, sprich nochmal eine gute Regenjacke, die du auch als Windschutz dann gut verwenden kannst. Die sind ja meistens vom Packmaß her auch ultra klein und dass man sie zusammenfalten kann. Die nehmen gar keinen Platz weg. Und was sich bewährt hat, sind Handschuhe. Die habe ich eigentlich auch wirklich immer dabei. Weil wenn wir Abfahrten fahren, teilweise dann auch morgens noch recht früh, die Hände, die werden einfach unglaublich schnell kalt. Und da habe ich eigentlich auch meine Winterschuh-Handschuhe. Also das sind so eigentlich so Ganzjahreshandschuhe, irgendwie Merino, keine Ahnung. Und die haben sich da wirklich extrem bewährt, weil gerade Bremsen oder sowas, dieses Gefühl, die Hände, dass sie gut funktionieren, das fand ich immer ganz wichtig. Man hat so einen Buff dabei, also als Windschutz. Dann kannst du das einfach auch nochmal, wenn es jetzt extrem kalt wird, ein bisschen das Outfit aufpimpen. Und bei Regen ist es so, in der Hoffnung, man hat es nicht so oft, aber ich sag mal, die Regenjacke hält einiges ab und da würde ich empfehlen, Schuhüberzieher noch mitzunehmen. Also die sind jetzt auch nicht so groß vom Volumen, aber wenn du halt nasse Schuhe hast und es vielleicht auch noch oder nasse Füße und es wird dann auch kalt, dann wird es, wenn du noch lange fahren musst, einfach auch schnell kalt. Und ich sage jetzt mal, an den Beinen friere ich jetzt nicht so schnell. Das heißt, eine Regenhose haben wir meistens nicht mitgenommen. Aber so diese Rad- oder diese Schuhüberzieher, die würde ich empfehlen. Und von der Freizeitkleidung her hatte ich meistens einfach eine Leggings dabei und eine kurze Hose und ein Shirt. Also okay. Das ist sehr überschaubar und ich sage jetzt mal, zwei Unterhosen und noch ein Wechsel-BH. Und ja, die Sachen natürlich alles aus Material, was so eher sehr, was so schnell trocknend ist, also eher Sportkleidung. Und was ich noch empfehlen würde, ist einfach eine Downjacke. Die ist sowohl beim Zelten einfach ganz praktisch, aber auch wenn man im Hotel ist. Und die ersetzt den Hoodie oder einfach auch das Langarm-Shirt. Und die ist vom Packmaß her in der Regel recht leicht und die kannst du auch super gut in eine Tasche komprimiert reinquetschen. Und das würde ich einfach empfehlen. Genauso wie vielleicht ein paar dicke Socken. Das ist einfach auch immer ganz wichtig. Und Schuhe haben wir ja schon gesagt, da haben wir dann ausschließlich die Badelatschen dabei. Und auf allen Campingplätzen, auf denen wir waren, gab es Waschmaschinen. Also ich habe Waschmittel immer dabei gehabt. Wenn man jetzt noch mehr aufs Gewicht achten möchte, es gibt auch so Waschblätter, das hatte ich auch mal dabei. Und da haben wir die Sachen einfach abends gewaschen. Wenn du das hochschleuderst, dann sind die Sachen ja schon relativ trocken. Und jetzt auf der Rotgrundalp, da waren wir in Hotels oder Pensionen und da haben wir dann einfach abends die Sachen ausgewaschen heiß, entsprechend mit Waschmittel. Und wir haben es einmal gemacht, dass wir auch die Sachen dort im Hotel einfach abgegeben haben zu waschen. Auch das geht mal. Muss man ein bisschen drauf achten. Dadurch, dass wir halt morgens sehr früh unterwegs sind. Also wenn man das dann macht, dann sollte man sich erkundigen, weil man vielleicht die Sachen wieder zurückbekommt. Also auch da recht minimalistisch unterwegs.
Ja. Also eigentlich so fast schon so eine Routine, du kommst abends an, egal ob jetzt Campingplatz oder Hotel, und das Erste ist eigentlich Klamotten waschen, damit das eben morgen früh ja wieder trocken ist und verwendbar.
Genau, ja. Richtig.
Ja, ich war auch ganz sparsam mit meiner Freizeitkleidung, also das, was Anne so bezüglich Radkleidung und so weiter gesagt hat, gilt auch für mich. Bei der Freizeitkleidung war ich sparsam, weil ich habe ein Outfit gewählt, das sowohl für die 3, 4, 5 Stunden abends im Hotel funktioniert hat, aber ich habe auch darin geschlafen. Ja, das war ein sportliches Outfit aus Polyester, auch schnell trockend, einfach in einem unauffälligen Dunkelblau. Damit war ich auch in Restaurants und habe eben darin auch geschlafen. Und das hat für mich super funktioniert. Ich habe mir dadurch ein ganzes Outfit gespart. Das kann ich nur empfehlen. Ja. Geht natürlich auch tendenziell eher im Sommer dann, ne? Also bei guten Temperaturen.
Ich habe damals bei unserer Schwarzwald-Tour, ich wollte unbedingt noch meine Jeans, habe ich versucht, irgendwie in diese Arschrakete reinzustopfen und es hat einfach nicht geklappt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, scheiß drauf, ich nehme jetzt die lange Jogginghose mit. Wir sind im Schwarzwald, irgendwo auf dem Dorf, wenn ich damit ins Restaurant gehe, mein Gott, dann gucken die Leute halt, kennt mich eh kein Mensch.
Da wird man entspannt mit der Zeit. Keine Jeans.
Ja. Aber es ging einfach nicht. Also es war krass, einfach wie so eine Jeans gegenüber so einer dünnen Jogginghose. Einfach so das Dreifache an Volumen.
Auch an Gewicht. Also auch eine Jeans ist unglaublich vom Gewicht her ja sehr viel mehr. Ne? Also auch das muss man überlegen. Also vom Volumen und auch so, dass du dann einfach sagst, nee, das nimmst du nicht mit. Also das geht nicht.
Ja. Ich fand es auch damals spannend, wie ich so. Ich glaube, am ersten Tag musste ich sogar Moritz bitten, von mir noch 1, 2 Sachen in seinem Rucksack mitzunehmen, weil ich einfach nicht mehr in die Arschrakete gekriegt habe. Und ich bin von Tag zu Tag besser geworden, diese Arschrakete zu packen. Und am letzten Tag hatte ich sogar noch Platz in der Arschrakete, dass ich dachte, oh Gott, habe ich jetzt irgendwo im Hotel was liegen lassen? Nee, ich bin einfach besser geworden, zu packen. Also man ist schon erstaunt, wie viel man auf so wenig Platz eigentlich mitbekommt.
Ja, mit der Zeit hat man da auch so seine Routine. Also gerade so mit den Zeltelementen, man hat da immer genau gewusst, welches Element kommt dann. Also man hatte dann so eine feste Einpackroutine, dass man auch wirklich das Volumen voll ausnutzt und dass es auch natürlich dann hinterher komplett rund ist. Also dass du nicht irgendwo eine Stelle hast, wo was nicht ist, sondern du hast dann wirklich alles so reingequetscht und hatte so ein System irgendwie für sich. Aber das muss man einfach ausprobieren. Also das ist war am Anfang schon ein bisschen eine Lernkurve.
Auf jeden Fall. Die war steil bei mir. Was nehmt ihr abseits der Kleidung noch so mit an Ersatzmaterial, was jetzt über den klassischen Ersatzschlauch, über die Minipumpe, über das Multitool, über den Reifenheber hinausgeht?
Ja, also auf jeden Fall das Schloss, damit das Fahrrad nicht wegkommt. Wir haben permanent auch das Rücklicht an, selbst auch im Hellen. Und ich nehme auch Werkzeug mit, um einfach mit Reifenpannen klarzukommen, weil das Rad ist der Urlaub. Wenn es mit dem Rad nicht weitergeht, dann ist der Urlaub auch hinüber. Deswegen, oder wenn du auch an einem Sonntag mal einen Platten hast, dann soll es halt weitergehen. Deswegen habe ich einen TPU-Schlauch mittlerweile mit dabei, kein Butyl mehr. Die sind eben deutlich kleiner im Packmaß und auch ein bisschen leichter. Ich habe Reifenheber mit dabei, Flicken, eine Minipumpe und so einen Ventiladapter, um damit an der Tankstelle einfach nochmal auf den richtigen Reifendruck kommen zu können. Ja. Dann, weil wir eben viele Höhenmeter machen und viele Abfahrten haben, auch noch Bremsbeläge mit dabei. Ein Mini-Tool sollte man auf jeden Fall auch mit dabei haben, beziehungsweise ich nutze mittlerweile eine Mini-Ratsche. Mit allen Bits, die ich für dieses eine Rad brauche. Ich muss mich also vorher ein bisschen mal mit dem Rad auseinandersetzen. welche Schrauben gibt's eigentlich dafür, welche Bits brauche ich, und so bin ich mit einer Miniratsche ein bisschen leichter unterwegs, denn das Multitool hat ja meist ein paar Funktionen, die ich gar nicht brauche, und so ist es eigentlich schwerer. Mhm. Ja, dann das Schaltauge, das ist ja die Verbindung vom rechten hinteren Ausfallende zum Schaltwerk, und wenn das Fahrrad auf die rechte Seite fällt, fällt es gerne auf das Schaltwerk und dann ist das Schaltauge verbogen. Und das ist ja was sehr rahmenindividuelles, und man kann das Schaltauge dann zwar ein bisschen wieder zurechtrücken, so dass das Schaltwerk wieder richtig zu den Ritzeln steht und dann auch vielleicht wieder gut schaltet, aber so ganz hundertprozentig ist es vielleicht nicht, oder ich kann es nicht richtig zurückbiegen, dann wäre gut, wenn man ein zweites Schaltauge dabei hat. Kostet nichts, wiegt nichts, und ja, sonst auf Nahrung verzichten wir eigentlich. Wir machen nur Versorgung on the fly. Also morgens Bäcker, nachmittags Restaurant oder Mittagsrestaurant, und abends gucken wir auch noch mal, was uns dann im Zielort gefällt. Ne?
Okay. Supermarkt.
vielleicht haben wir zwei Riegel mit dabei und Elektrolyttabletten. Da sehe ich schon zu, dass ich für jeden Tag zwei habe. Dann nehme ich eine morgens und eine nachmittags, die ich dann in meine Trinkflasche tue.
Das heißt, ihr holt dann quasi im Supermarkt, wenn ihr jetzt wisst, okay, als nächstes kommt der Kolligalibi und da gibt's jetzt 3-4 Stunden nichts, da deckt ihr euch eben vorher im Ort nochmal ein, dass ihr auch zwischendurch mal was essen könnt und nicht erst alle 3-4 Stunden dann eine größere Mahlzeit zu euch nehmt.
Ja, also da essen wir dann, denke ich, das meiste kurz vorher dann, kaufen, suchen uns eine Bank, essen, haben dann vielleicht nochmal einen Riegel mit dabei, und dann geht's aber auch hoch und ja, dann kommen wir da eigentlich immer gut durch.
Ja. Hattet ihr
also
schon
auf dem Anstieg eine Esspause machen wir dann nicht mehr.
Mhm. Hattet ihr schon mal? Also Entschuldigung, ja, ich habe immer ein Notquetschi. Ich hab ein Notquetschi immer dabei, weil das ist ja schon so, dass man ja, also es ist ein Phänomen, das hat sich bei mir echt bewahrheitet, dass man so hangry wird, also weil man einfach im Unterzucker irgendwie ist und da wird man richtig schlecht gelaunt. Und da muss ich schon während den Fahrten immer drauf achten, dass ich irgendein paar Snacks dabei habe. Also und deswegen manchmal eben Quetschi, weil das kann man super schnell essen. Und das ist finde ich, ganz praktisch. Da muss man auch nicht nochmal kauen. Oder halt irgendwas wirklich halt...
Für die gute Laune.
Ja, genau, was Ungesundes. Ja, aber das ist schon immer noch mal als Notreserve dabei, aber jetzt nicht viel. Aber es ist immer was dabei, immer in der Tasche.
Ja. Und dann habe ich noch Ladekabel mit dabei, ja, Handy, Fahrradcomputer, Fahrradlicht, Schaltung, Kulturbeutel. Da gibt's ja diese Reisegrößen, die man im Drogeriemarkt kaufen kann. Da fülle ich dann halt 2-in-1 Duschgel, Waschshampoo. Nee, wie sagt man?
Duschgel und Shampoo.
So, genau, ja. Richtig. Ja, genau. Also ganz minimalistischen Kulturbeutel. Das ist bei mir sogar ein Ziploc-Beutel. Da ist dann Zahnpasta, Zahnbürste, Duschgel drin. Kein Deo, nichts. Und was auch gut ist, für den Einkauf kurz vorm Hotel, also ne, wir nehmen dann meist den letzten Supermarkt vorm Hotel, und da bietet sich ein Ultraleicht-Rucksack nochmal zusätzlich an, den man so in so eine Faust komprimieren kann, weil dann kann man da seine Einkäufe reintun, nimmt den schnell auf den Rücken und rollt bis zum Hotel und muss dann abends nicht nochmal 5 Kilometer, um sich was zu besorgen.
Man hat aber ein ordentliches, ausgewogenes Abendessen.
Je nachdem, wie du einkaufst.
Ja, stimmt. Snickers, Haribo, Cola.
Ja, wir sind da nicht so die Ernährungs-.
Du hast alle Möglichkeiten.
Aber ich wollte gerade noch sagen, weil dieser Rucksack oder auch eine kleine Tasche hatten wir, das ist auch beim Campen, finde ich, total wichtig, weil wenn man gerade in der Dusche oder sowas ist, man geht ja meistens mit seinen Klamotten dann dahin, den dreckigen, und dann kann man in dem Beutel einfach schon mal seine normalen Sachen haben. Also es ist auch da super praktisch, so ein Ding, also so einen Beutel zu haben. Und dann hängt man sich das dahin und kann das dann schön da einfach für nutzen. Man hat alles dabei. Das finde ich, hat sich auch immer, war einfach praktisch. Und wie Mario sagt, das nimmt ja gar keinen Platz weg und ist auch super leicht.
Hattet ihr irgendwie mal einen Defekt oder irgendeinen technischen Schaden, den ihr nicht selber beheben konntet, wo ihr dann euch irgendwie einen Radladen suchen musstet? Oder sogar eine Reise vielleicht auch abbrechen oder vorzeitig beenden musstet?
Ja, das hatte ich einmal. Ja, eine Radreise lebt ja eigentlich davon, dass es immer weitergeht und man sollte möglichst keinen Scheiß machen. Ja. Da ist es mir dann aber mal passiert, ich hatte das Rücklicht an der Sattelstrebe befestigt und das war ein bisschen schräg und ich wollte nicht bremsen, nicht anhalten, absteigen und habe versucht mit dem linken Fuß das dann gerade zu rücken und dann ist mein Fuß in die Speichen und hat eine ganze Speiche rausgerissen.
Ja.
Ja, da ist mir mal ganz kurz oder eine Stunde lang ganz anders geworden, weil das war Bikepacking in Dänemark, genau, dritter Tag und wir wollten 8 Tage fahren und dann mache ich da so einen Blödsinn. Ja? Mhm. Ja, letztendlich wurden wir dann zu einem Radladen geführt, der die Speiche, die entsprechende Speiche da hatte und dann hat es halt eine Stunde gedauert. Aber ja, lernt von meinem Fehler, einfach absteigen, Lampe gerade richten und glücklich sein, ne? Und ja, sonst vielleicht auch noch ein Tipp, den ich jedem ans Herz legen würde, geht nicht einfach so auf Reise, nicht direkt auf 2-wöchige Reise, ich würde jedem empfehlen, macht mal ein Testwochenende, sucht euch einen Campingplatz, ein Hotel in 100 Kilometern und packt das Rad genauso, wie ihr es für 1 oder 2 Wochen machen würdet. Und dann fahrt ihr am Samstag dahin, am Sonntag über eine andere Strecke zurück und dabei lernt man schon so viel, was bei einem, ja, was passt, was nicht passt, was noch fehlt, weil letztendlich Bikepacking ist doch auch immer sehr persönlich und Fehler können ziemlich persönlicher Art sein und das muss jeder einfach selbst auch rausfinden, deswegen Testwochenende. Mhm. Ganz heißer Tipp.
Ein sehr guter Tipp, finde ich sogar. Also habe ich damals auch gemacht, so kurz vorm Schwarzwald, einfach mal Arschrakete dran und dann einfach mal nach Feierabend die Feierabendrunde einfach damit gemacht, auch wenn ich das alles dann abends wieder ausgepackt habe. Aber dann wusste ich einfach, okay, so fährt sich das Rad und das passt rein, das passt nicht rein, so kann man es packen. Genau. Jetzt haben wir auch schon so über Zelt und Hotel gesprochen und die Vor- und Nachteile, ja, erschließen sich, glaube ich, und wir haben sie ja auch schon so besprochen. Was ist euch lieber? Was findet ihr besser, Zelt oder Hotel?
Ja, mittlerweile eher das Hotel. Liegt einfach auch daran, an den Strecken, die wir fahren, eben mit so viel Höhenmeter, da wünscht man sich nach anstrengenden Tagen schon mal Komfort, ne?
Also ein richtiges Bett, dann meinst du mit Komfort?
Ja, genau, zum Beispiel, ja. Mhm. Beim Zelt, ja, teilweise bekommt man es halt so vorgelebt, ja, Bikepacking ist nur echt mit dem Zelt, aber davon würde ich mich einfach komplett frei machen. Wir haben beides gemacht. Wer nicht zelten will, muss das nicht tun. Ja. Der Vorteil beim Zelt, also klar, das Fahrradfahren ist draußen, wenn du dann auch draußen schläfst, ja, dann klingt das erstmal toll und naturverbunden, ist auch schön bodenständig. Also ich denke, der Sympathiefaktor spielt da auch so eine Rolle. Mhm. Ja, und für uns damals war auch das Spektakel auf dem Campingplatz einfach wichtig, ne? Wo kommen wir hin, wo können wir das Zelt aufbauen, abbauen, wo bekommt man Strom her, wie sind die Zeltnachbarn? Kommt da natürlich dann auch mal nett ins Gespräch. Mhm. Nachteile war dann, klar, also bei Regen und Kälte schläft sich nicht so gut, ist nicht so schön. Schlafen generell ist halt ein Thema. Ich brauche zum Beispiel meine beiden Kissen, die ich dann einfach nicht dabei habe und dann schlafe ich einfach per se schon mal schlecht. Mhm. Die beiden Kissen, die Chance darauf im Hotel oder im Airbnb sind einfach größer. Mhm. Ja, und was man auch bedenken muss, so beim Zelt und wenn man dann vielleicht auch kocht, es gibt da irgendwie immer was zu tun. Du hast kaum eine ruhige Minute, irgendwas ist immer. Und die Entspannung beim Hotel oder Airbnb tritt einfach dann auch viel früher ein. Mhm. Damals, also ich fand das Zelt so bei flachen Strecken, vielleicht auch am Flussradweg entlang, da hast du einfach viel Auswahl an Campingplätzen. Ja? Gefällt dir der eine nicht, fährst du 10 Kilometer weiter, dann kommt der nächste und da finde ich das ein bisschen angebrachter. Die Strecken sind teilweise auch dann vielleicht nicht so super spannend und dann ist das Zelten und der Campingplatz nochmal ein Highlight des Tages. Wir beschränken uns ja mittlerweile ziemlich auf Gebirge und ja, da ist die Strecke an sich schon spannend genug und wir sind erschöpft nach 8 Stunden Fahrrad fahren und wünschen uns dann einfach mehr Komfort und deswegen ist es das Hotel mittlerweile.
Mhm. Wisst ihr wieder oder habt ihr da Erfahrungen gemacht mit Wildcampen? Ist sowas erlaubt? Ist das länderabhängig? Habt ihr da selber Erfahrungen mitgemacht oder sagt ihr, boah, nee, keine Ahnung, Neuland für euch?
Also da war ich mal dagegen. Ich glaube, der Mann hätte es gerne mal ausprobiert. Wobei,
ja, also, ich jetzt mal gemacht, aber ja, ja, so super scharf war ich da auch nicht drauf.
Ja, unserer Erfahrung nach ist es ja aber auch in Deutschland verboten, in Skandinavien erlaubt, aber beispielsweise in Dänemark wiederum nicht. Da gibt's ja dann Shelter. Aber so wirklich befasst haben wir uns da eigentlich nicht mit, weil für mich das schon so ein bisschen war, am Ende zumindest sanitäre Einrichtungen irgendwie einmal am Tag zu haben. Ja, ich gebe zu, so eine Dusche ist nach so einer Fahrt dann schon irgendwie was, auf was ich mich dann gefreut habe. Und das ist vielleicht auch mal was. Wir sind ja dann jeden Tag gewechselt. Das heißt, natürlich haben wir auch eine Vielzahl an unterschiedlichen Campingplätzen immer gehabt. Und das ist natürlich einfach auch, da das unterscheidet sich. Aber man kann dann immer sagen, okay, hier bist jetzt mal eine Nacht, das ist okay. Am nächsten Tag ist dann wieder noch ein schönerer Campingplatz, schönere oder modernere Einrichtungen. Und ja, also ich glaube, das hat so auch seinen Charme, so dieses Reduzierte, auch mit dem Zelt. Das fand ich schon auch immer sehr, sehr schön, unterwegs zu sein. Aber so wie Mario sagt, wir fahren jetzt mittlerweile einfach auch andere Strecken und da ist es schön, abends einfach ein gemütliches Bett zu haben.
Warst du mal im EC-Hotel?
Nee.
Weißt du, was ich damit meine?
Nee.
Okay. Mein Bekannter hat mir davon erzählt, das gilt wohl für Frankreich, wenn ich das richtig weiß. Da schließen die EC-Vorräume von Bankfilialen, wo der EC-Automat drinsteht, schließen so ab 22 Uhr oder 23 Uhr. Ich weiß jetzt nicht, ob es genau die Zeit ist. Und er sieht dann zu, dass er vorher reinkommt. Dann ab 22 Uhr geht die Tür nicht mehr auf, es kommt keiner mehr rein, es bleibt dunkel und dann übernachtet er da.
Und das ist legal, oder?
Das weiß ich nicht, aber das läuft bei ihm unter EC-Hotel.
Okay. Also vielleicht, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bevor ihr das macht in Frankreich und irgendwie im französischen Gefängnis landet und schlechtes Baguette zum trockenes, schlechtes Baguette bekommt, vielleicht nicht nachmachen, sondern... einmal übrigens EC-Hotel, okay. Ja. Mein erster Gedanke war gerade, okay, was macht er, wenn er nachts auf Toilette muss? Kommst ja nicht raus.
Ja,
dann stellt er vielleicht das Rad in die Tür. ja, oder?
Hoffentlich ist da vielleicht eine Pflanze oder so.
Oh Gott. wie macht ihr das mit Navigation? Also wahrscheinlich ganz klassisch plant ihr bei Komoot eure Routen zusammen und nutzt dann eben den Track wie jeder andere Rennradfahrer heutzutage eigentlich auch. Aber wie schafft ihr das da so, die richtige Strecke zu finden, wenn ihr jetzt mit Rennrad oder mit Gravelbike fahrt? Wie findet ihr Campingplätze, die tauglich sind? Wie findet ihr Hotels, die auch fahrradfreundlich sind? Das ist ja auch manchmal ein Thema. Also es sind jetzt schon wieder viele Fragen auf einmal, aber vielleicht so in die Richtung nochmal einen Blog einzulegen,
ja, klar,
wie man eben Routen plant und umsetzt.
Ja, also Inspiration hole ich mir zum einen über YouTube-Videos oder auch Fachzeitschriften oder Reiseanbieter. Ne? Und genau, du sprachst gerade schon Komoot an, darüber plane ich auch. Also Strava nutze ich nur zur Auswertung, Planung über Komoot. Und entweder habe ich dann schon eine GPX-Datei, die ich dann importiere. Oder manchmal baue ich auch Strecken nach, wenn irgendwo was veröffentlicht ist. Und die richtigen Strecken zu finden auf Komoot, finde ich eigentlich, wenn du das Rennradprofil angibst, einfach. Und oftmals gibt es dann ja auch die Rennrad-Highlights, die dann eben die Cols markieren oder die Gebirgspässe. Und jetzt zum Beispiel bei der Route Grand Alp oder so war das ganz einfach. Du musst ja fast nur die 15 Rennrad-Highlights finden und der Weg dazwischen ist eh vorgegeben. Also groß andere Wege gibt's da gar nicht. Das im Rennradbereich fällt mir das einfach. Damals mit dem Gravelbike, als wir dann Offroad fahren wollten, habe ich dann umgestellt, also auf Mountainbike-Karte, ja, und dann ist es schwierig, dann landest du eben oft auf Wegen, die nicht gut fahrbar sind. Ne? Also mit dem Gravelbike vielleicht eher die normale Fahrradkarte wählen und dann, wenn du dann mal auf gröberem landest, ist es eigentlich fahrbar.
Mhm.
Genau, und du planst ja immer in einer kompletten Route, also von Startpunkt bis Ende. Und wir gehen das dann meistens gemeinsam einfach einmal durch und unterteilen dann jeweils in unterschiedliche Strecken. Ich glaube, das macht auch nicht jeder. Manchmal ist es ja so, dass man dann sozusagen eine Strecke hat und die fährt man dann einfach durch. Und wir machen es in der Regel so, dass wir für jeden Tag das schon aufgeteilt haben. Und das machen wir im Vorfeld eben, dass wir so gucken, wir lassen uns auf der Karte dann anzeigen bei Komoot, schon während der Fahrt so Einkehrmöglichkeiten, Supermärkte oder sowas, dass man das ein bisschen mal im Blick behält. Und aber eben auch, ich sag jetzt mal, sowas entscheidet man natürlich im Vorfeld. Will man zelten, dann eher Campingplätze. Und wenn wir jetzt sagen Pension, Hotels, und dann guckt man entsprechend, was ist so auf der Strecke und auch, was will man fahren, was bietet sich an. Und so unterteilt man dann jeweils die einzelnen Tage dann auch nochmal. Und das machen wir meistens auch gemeinsam, dass man das so im Vorfeld auch wirklich jeder sagen kann, wir haben das gemeinsam auch so entschieden und auch man weiß auch, auf was man sich einstellt, weil manchmal ist es natürlich schon so, dass du sagst, okay, jetzt einfach von der Strecke und von den Höhenmeter, auch das, da achten wir ja drauf, dass das relativ irgendwie möglichst gleich verteilt ist und dann guckt man einfach, was bietet sich da an? Und dann sind es manchmal halt nur 70 Kilometer, aber 2000 Höhenmeter und am nächsten Tag dann mal 120 Kilometer und 1500 Höhenmeter und so ergeben sich dann die einzelnen Tage und Strecken.
So sind eigentlich alle Tage bei uns dann vorgeplant. Ne? Wir sind dann nicht spontan. Mittlerweile buchen wir dann alles vor. Früher, als wir angefangen haben, das war sogar noch zu Corona-Zeiten, da mit Campingplätzen waren wir ganz relaxed und haben nie vorgebucht. Mittlerweile ist das anders. Und wir wissen eben genau, was wir am Tag zu fahren haben, haben dann vorher schon die Bäckerei eingeplant, kommen da automatisch dran vorbei. Ich mache mir so in den Komoot-Strecken dann so kleine Notizen, ne, nach Kilometer 15 Bäckerei und nach Kilometer 60 kommt das Restaurant, da wollen wir einkehren. Und Übernachtungsmöglichkeiten, ne? Beim Zelt oder beim Campingplatz muss man schon beachten, dass es die eben deutlich weniger gibt als Hotels. Das heißt, wenn du jetzt unbedingt mit dem Zelt unterwegs sein möchtest, gibt das so ein bisschen dann auch deine Tagesetappen vor. Da bist du dann nicht so flexibel und manchmal ist dann da, wo du eigentlich gerne übernachten möchtest, nichts. Beim Hotels sind deutlich häufiger oder auch im Airbnbs, ne, das setze ich einfach gleich. Da ist man viel flexibler und das könnte man auch in Komoot suchen, aber das mache ich eigentlich parallel über Google Maps, Booking oder Airbnb und steuere die dann an. Ja. Und Anreise entweder mit Bahn oder Auto. Bahn frühzeitig buchen, geht ab 6 Monate vorher. Wir stellen uns da halt einen Kalendereintrag rein, ab wann wir buchen können und Umstiegszeiten mit dem Rad. Du kannst natürlich flexible Tickets buchen, aber durch die Fahrradbuchung bist du ja dennoch gebunden an den Zug. Ja?
Lohnt sich eigentlich den super Sparpreis zu nehmen. Fast schon.
Ja, fast genau. Wir nehmen den Sparpreis, damit du zumindest noch stornieren kannst bis einen Tag vorher.
Ja, okay, ja, gut. Ja,
genau, richtig. Falls das Wetter schlecht ist. Aber genau, weil der Flexpreis, du kannst zwar dann einen anderen Zug nehmen, aber für den Zug später hast du keine Fahrradstellplätze. Also nehmen wir halt so eine Umstiegszeit von bis zu einer Stunde. Das brauchen wir nicht für den Umstieg selbst, weil das geht ja mit einem leichten sportiven Rad genauso schnell oder vielleicht eine Minute länger, sondern wir versuchen dadurch dann Verspätungen auszugleichen. Und das hat jetzt gut funktioniert. Zum Beispiel bei der Route Ronald, wo wir 3 Umstiege hatten bis Genf oder Lausanne vielmehr. Ja.
Ja, wobei man vielleicht da sagen muss, das war ja dann die Schweizer Züge, auf die es Verlass. Das war echt perfekt, auch von der Anreise. Also das war zum Beispiel wirklich so, wo man sagt, dass es mit Fahrrad total entspannt gewesen. Rückzug sind wir dann von Nizza nach Straßburg mit dem TGV gefahren und das war maximal unentspannt. Also das ist natürlich immer so ein bisschen, ja, mit dem Zug, das muss man wollen. Da muss man sich, denke ich, auch ein bisschen im Vorfeld mit befassen. Und Mario hat es ja schon gesagt, einfach um auch den Stress rauszunehmen, würde ich da wirklich sagen, ein bisschen mehr Wartezeit vielleicht. Da kann man dann am Bahnhof lieber nochmal irgendwie was essen oder so. Und und meistens hat der Zug eh Verspätung, sodass das dann kompensiert wird dazwischen. Ja.
Und der letzte Tipp für die Planung, der mir ganz wichtig ist, also wir fahren ja viele Bergpässe und ich glaube, wenn ich das immer in der Mittagshitze bei viel Verkehr machen müsste, hätte ich da gar keinen Spaß dran. Aber wir fahren meist zwischen 6 und 7 Uhr los. Und dann geht's bei uns immer direkt den Pass rauf. Und das hat den Vorteil, dass du die ersten 2-3 Stunden alleine bist. Und du kannst den Pass in Ruhe genießen. Es ist einfach schöner, wenn kein anderer da ist, ne? Und nur wir beide. Das würde jedem anderen, denke ich, auch so gehen. Und damit, das hat einmal auch den Vorteil, dass du im Sommer, im Hochgebirge ist es dann, morgens waren es so bei uns 10, 11, 12 Grad und du kannst dich trotzdem kurz anziehen, weil du beim Hochfahren ja die nötige Wärme selbst produzierst, hast dann von außen halt ein bisschen angenehme Abkühlung, das war super. Und das bedingt dann, dass du eigentlich am Tag vorher immer so weit die Berge runterfährst bei angenehmen Temperaturen, rollst du dann halt noch ein bisschen runter bis zum nächsten Anstieg, das ist ja da im Tal und dann gibt es meistens Übernachtungsmöglichkeiten. Da suchst du dir das Hotel und dann geht's direkt am nächsten Morgen den Berg rauf und alles ist gut.
Ja. Ich wollte gerade sagen, Hotels oben auf dem Berg, ja, gibt es zwar hier und da, aber die sind wahrscheinlich auch nicht die schönsten, komfortabelsten und wahrscheinlich auch nicht die fahrradfreundlichsten, weil das frage ich mich auch, kann man einfach so ein Hotel einfach nehmen und sagen, ja, das liegt gut, der Preis ist super, nehme ich, oder muss man da doch, wenn man mit Fahrrad und Gepäck kommt, dann nochmal genauer hinschauen oder vielleicht auch manchmal dann mit den Hotels nochmal denen schöne Augen machen, dass man da mit dem Fahrrad auch rein darf.
Ja, also ich mache das immer so, in Frankreich war das über Booking ganz einfach, ne? Da kannst du denen Fragen stellen. Ich habe das dann bei Google Translate eben übersetzt, einfach die ganz einfache Frage oder die Aussage, wir sind mit dem Fahrrad unterwegs, haben Sie einen trockenen und sicheren Raum für unsere Räder? Das reicht schon, ne? Das habe ich dann in Französisch denen geschrieben und dann war das, ja, dann kam halt eine standardisierte Antwort zurück und war dann okay. Ja.
Aber da gibt es auch Hotels, die dann sagen, nee, haben wir nicht, oder?
Antwort haben wir nie bekommen. Also das ist eigentlich immer okay. Was du dann allerdings da wirklich vorfindest, das unterscheidet sich immer. Also von bis. Ne? Oder manchmal ist es auch wirklich nur so behelfsmäßig. Aber. Es geht.
Ja, und das war, also da hatten wir mal einmal eine ganz witzige Erfahrung. Also das ist ja in Frankreich manchmal schon auch mit Englisch schwierig. Und wir kamen dann halt an und Mario hat, oder ich weiß gar nicht, einer von uns hat halt gefragt, ja, können wir unsere Bikes eben mit nach oben nehmen aufs Zimmer? Weil das ist eigentlich schon, wenn wir gerade im Hotel sind oder so, ist irgendwie das Schönste, wenn es im Zimmer auch mit dabei ist. Und die hat dann gesagt, ja, gar kein Problem, hat uns eigentlich fast ein bisschen angeguckt, als wären wir, was wir sie denn da jetzt fragen würden, ist doch so nach dem Motto vollkommen normal. Und dann sind wir so da durchgestiefelt mit unseren Rennrädern bepackt und sie guckt uns plötzlich an.
An der Bar entlang und die Bar war voll, ja. Also wir mussten uns da durchschlängeln und auch der Durchgang zur Treppe, zum Treppenhaus war sehr schmal. Das waren 80, 90 Zentimeter. Ich war ein bisschen verwundert, ja. Und im Nachhinein kam dann raus, sie hat nicht Bikes verstanden, sondern Bags, also Taschen. Warum sollten wir nicht unsere Taschen mit aufs Zimmer nehmen? Aber als wir dann da mit den geschulterten Rädern durchgestiefelt sind, hat sie es auch verstanden.
Und sie war dann aber auch so perplex, dass sie auch dann nicht mehr gesagt hat, nee, das geht nicht. Also da haben wir dann die Fahrräder, ich glaube, im dritten Stock oder so ist hochgetragen. Das war dann auch ganz spannend. Aber ja. Aber es gab natürlich auch gerade auf der Strecke einige Pensionen, wo das Fahrrad zumindest nicht aufs Zimmer genommen werden konnte, aber die hatten dann immer sichere Möglichkeiten zum Abstellen, also irgendwelche Garagen und so. Aber das war uns natürlich schon immer wichtig, auch zu sehen, wo sind die Fahrräder und wir haben die dann auch immer abgeschlossen. Also auch das war wichtig.
Ja. Dann hoffe ich doch, dass unsere Hörerinnen und Hörer den einen oder anderen Tipp mitgenommen haben und vielleicht auch selber Lust aufs Bikepacking bekommen haben und sich selber mal die Planung machen. Deshalb die letzte Frage an euch. Was steht 2024 bei euch als Reise an oder vielleicht auch darüber hinaus? Welche Trips, welche Regionen, welche Routen schwirren euch da so ganz oben auf der Bucketlist herum?
Ich habe drei Transalps vor, die ich mit mehr oder weniger alleine mache. Also ich mache eine mit einem Kumpel von München zum Gardasee an einem Tag und dann noch zwei andere. Die sind ein bisschen aufwendiger. Also das sind jeweils so 500 Kilometer und 12.000 Höhenmeter. Das möchte ich auf drei Tage verteilen. Da bin ich ganz gespannt drauf, wie das wird, ob ich das schaffe. Mhm. Das sollte spannend werden. Und Anne und ich haben jetzt mittlerweile auch ein Wohnmobil und da peilen wir dann die guten Ausgangspunkte für Bergtouren an. Geplant sind jetzt erstmal Bozen eine Woche, Südtirol und Andermatt, das Pässeparadies. Und dann nochmal Dolomiten, glaube ich. Und vielleicht verbringen wir Weihnachten, Neujahr in Spanien. Damit.
Auch schön.
Genau, also es geht weiter.
Ja. Und man einiges kann dann auch vor. Wahrscheinlich auf eurem YouTube-Kanal kann man das dann hoffentlich auch zu sehen bekommen, was ihr da so erlebt, oder?
Genau, also das, von dem ich gerade gesprochen habe, da wird es immer ein Video geben pro Tag, ne? Das ist mir ganz wichtig, dass es eben ja nachvollziehbare Videos sind, die gehen dann so 20, 25 Minuten und man hat eben, ja, man begleitet uns dann eben von morgens bis abends und hat, denke ich, auch einen guten Eindruck von der Strecke. Wir erzählen so, wie es uns dabei geht. Und
ja. Ja, dann hier nochmal der Hinweis an die Hörerinnen und Hörer. Also der Kanal heißt Mario Dorn und da könnt ihr zum einen die Abenteuer, über die wir jetzt teilweise gesprochen haben, die letzten 90 Minuten nachverfolgen, aber auch dann in Zukunft eben euch Inspirationen vielleicht für eigene Reisen holen. Und also ich habe ja auch einige eurer Videos gesehen, da fällt doch der ein oder andere Tipp mal ab, den man selber mal so mitnehmen kann. Ob man jetzt Bikepacker ist oder auch einfach nur so Urlaub mit dem Rennrad macht. Genau. Dann sage ich herzlichen Dank an Anne und Mario für das Gespräch. Ich habe viel gelernt und ich glaube, Bikepacking, ja, auch wenn ich so eher aus dem Rennen und Trainingsrennradfahren komme, ich finde es schon auch spannend und habe da auch Bock, selber mehr in die Richtung auch was zu machen und habe auch selber dieses Jahr noch mit einem Freund zusammen tatsächlich mit dem Gravelbike vor, von Frankfurt nach Bocholt zu fahren. Also da werde ich, denke ich, auch den einen oder anderen Tipp von euch nochmal beherzigen und bei der Routenplanung und dann auch bei der Umsetzung beim Packen werde ich die Folge mir auf jeden Fall vorher nochmal anhören.
Ja, mach das und dann erzähl mal, wie es funktioniert hat.
Genau.
Das mache und viel, sehr schön. Vielen lieben Dank für die Einladung, Erik. Hat Spaß gemacht.
Ja, freut mich, dass ihr auch Freude am Podcast hattet. Wenn euch, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, der Podcast gefallen hat, dann lasst uns doch einfach eine Bewertung da oder schreibt uns euer Feedback einfach an podcast@roadbike.de. Und wenn ihr selber Ideen habt fürs Bikepacking, wenn ihr Erfahrungen gemacht habt oder wenn ihr ganz andere Themenvorschläge habt, wen wir mal in den Podcast einladen sollen oder worüber wir einmal sprechen sollen, dann ist das die Mailadresse, an die ihr euch wenden könnt. Ich sage, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns in 2 Wochen und bis dahin alles Gute. Ciao.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.